Und vor allem, du darfst dich niemals ablenken lassen. Während ich halt eben dieses Rhino getrailt habe, sehe ich halt auf den Spuren des Rhinos Löwenspuren. Bushcraft, was auch sehr, sehr cool war. Feuer ohne Feuerzeug und mit Utensilien. Stockreiben, mit einem Bogen, mit Feuerstein.
Das heißt, wenn du jetzt mit mir durch den Busch treibst, kannst du erkennen, was ein Feuerstein ist.
I know it. Wir sind angekommen, haben alles aufgebaut, haben Kaffee getrunken, haben da gequatscht. Und 70 Meter neben uns war halt eine Löwin hinterm Busch, die da geschlafen hat. Man kann sich einfach nicht vorstellen. Man denkt immer, das ist immer warm da unten, weil immer diese ganzen Bilder mit der goldenen, untergehenden Sonne und es immer so warm aussieht, ist es wirklich kalt.
Also können wir das doch abschließen mit intensiv, spaßig und arschkalt.
Und dann stehen wir da oben und schauen uns die Landschaft an und dann zum Schluss, bevor wir runtergehen, scannen wir noch so ein bisschen mit den Ferngläsern und dann sagt Johann, holy shit! Hi!
Hallo! Wir sprechen heute über ein Abenteuer mal wieder.
Ich bin seit...
Noch nicht mal 24 Stunden. Bist du zu Hause?
Zu Hause. Ich war 2 Wochen weg und, das ist das Krasse, wir haben noch nicht wirklich viel über diese Reise gesprochen, mit Absicht. Denn wir haben uns entschieden, dass wir heute hier im Podcast darüber sprechen.
Ja, ich bin ganz gespannt. Das war irgendwie gar nicht so leicht für uns, ne? Also wir hatten tatsächlich Kontakt.
Wir haben 24 Stunden geschweigt. Nein.
Geschwiegen, meinst du?
Geschwiegen.
Wir hatten schon Kontakt. Du hast alles daran gesetzt, dass du Internet hast, weil eigentlich war das eine Reise, zu der du gar nicht aufbrechen wolltest. Und eigentlich, ich würde fast mal so behaupten, dass ich dich ein bisschen dahin gepusht habe. Und dich überzeugen musste, das zu tun. Und dann hat es auch irgendwie in den Terminkalender gepasst. Und dann hast du aber auch einiges getan, damit die Reise für dich auch wirklich machbar ist.
Ja, genau. Also wir sprechen über mein Primitive Trail, beziehungsweise die Kombination aus Tracking-Ausbildung und Primitive Trail, wo wir halt, ja, im südlichen Afrika war ich unterwegs, im Greater Kruger in Südafrika, zum Wandern und Zelten. Und das ist dazu gekommen, weil der Daniel von Netucate, der das Ganze veranstaltet, mich im Mai,
relativ spontan, ne?
Mai gefragt hat, da war ich in Botswana, da hat er gesagt, hey, da ist ein Platz frei und wir organisieren das zum allerersten Mal. Hast du Bock darauf, mal eine neue Gegend vor allem halt kennenzulernen, weil wir waren schon mal einmal im Kruger.
Schon zweimal.
Oder zweimal. Mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt auch wenig Erinnerung daran.
Das stimmt.
So wahnsinnig schnell. Das
Botswana ist jetzt auch, und Namibia sind einfach so präsent jetzt,
genau,
immer bei
und,
uns.
Und das letzte Mal, dass wir dort waren, ich kann mich ehrlich gesagt nur an einmal erinnern. Genau, ich kann mich nur an einmal.
Mit Greater Kruger, meine ich, sind wir zweimal da gewesen.
Und das letzte Mal war so wahnsinnig schnell. Das war 2017, glaube ich, 2016 oder 2017. Und da haben wir mit einem anderen Reiseveranstalter damals zusammengearbeitet, um zu testen, ob wir mit denen unsere Gruppenreisen anbieten können. Und das war halt so ein Reinfall. Weißt du noch, wo wir da in
Josini
ausgestiegen sind nach 4 Tagen?
Das war das einzige und erste Mal und bis heute auch immer noch einzige Mal tatsächlich, wo wir eine Reise abgebrochen haben.
Ja, das war so, so schlimm. Also nur nochmal zum Verständnis. Hallo, liebe Lieben, die zuhören. Bevor wir Reiseveranstalter geworden sind und Gruppenreisen angeboten haben, haben wir, ich glaube, 3 verschiedene Reiseveranstalter getestet. Einen in Marokko, einen in Ecuador und einen in Südafrika. Also Veranstalter, die halt weltweit Reisen anbieten, aber halt in diesen Ländern haben wir sie entsprechend getestet. Und dieser Veranstalter, mit dem wir da in Südafrika unterwegs waren, war so eine Kombination aus, man startet in Johannesburg, jetzt eigentlich zu der Jahreszeit, im Winter war das, dann macht man Swasiland, Greater Kruger oder Kruger selbst und dann ging es runter nach Mosambik. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an die ganzen Details erinnern, aber ich weiß nur, dass es so unglaublich schlecht war, so unglaublich unorganisiert und halt jeder zweite Satz in der Beschreibung war Abenteuer und es war halt alles andere als Abenteuer. So, dass wir halt nach 4 Tagen gesagt haben, stopp, halt den LKW an. Wir waren mit so einem riesengroßen LKW unterwegs. Lass uns hier
raus. Und dann kam das Abenteuer tatsächlich.
Dann kam das Abenteuer. Dann sind wir mit so einem kleinen Bus von Giosini. Das ist ein Ort.
Ja, mitten im Nirgendwo.
Mitten im Nirgendwo.
Wobei, also, weißt du, dass wir da fast noch mal vorbeigefahren sind letztens. Vor ein paar Jahren. Naja, ist ja auch egal.
Und auf jeden Fall sind wir da ausgestiegen und sind dann mit so einem kleinen Bus. Mit 2 kleinen Bussen, glaube ich sogar. Mussten wir nicht irgendwo umsteigen? Ich weiß nicht.
Nee, wir sind durchgefahren. Wir haben einmal eine Pipi-Pause gemacht.
Ja, so war das. Nach Durban gefahren. Und ich weiß nur, dass wir waren irgendwie 4 oder 5 Stunden unterwegs. In diesem kleinen Bus waren
8 Sitze und 20 Leute.
Genau. Und da saßen irgendwie so 16 bis 20 Leute darin. Ich habe 4 Stunden meine Arschbacke nicht gefühlt.
Ja, und das Aussteigen war so schnell, dass wir auch eine Tasche vergessen haben.
Mit Büchern und alles. Also egal. So. Wir haben also auf jeden Fall, das war unsere Erfahrung, Greater Kruger oder Kruger selbst, vor vielen, vielen Jahren, und jetzt bin ich zum allerersten Mal wieder dort gewesen.
Naja, aber wir waren ja auch noch mal in Sabi Sands. Und Klassier, ja, 2-mal, das sage ich ja. Im Greater Kruger waren wir ja auch schon.
Stimmt, okay, stimmt. Ja, ja. Okay.
Das war auch cool, da habe ich meinen ersten Leoparden gesehen.
Ah, okay, das war später.
Ja, das war später, nach der Reiserfahrung.
War das vor oder nach Corona?
Das war vor Corona, nach unserer ersten Reizerfahrung.
Oh.
Da sind wir zu spät gekommen, weil der Limpopo gesperrt
war.
Wir hätten noch so viele Geschichten auf Lager. Da saßen wir stundenlang am Limpopo und konnten nicht die Grenze überqueren von Botswana nach Südafrika. Und dann sind wir einen Tag später im Greater Kruger gelandet.
Das
erinnerst
stimmt.
du dich?
Ja, so grob.
Naja, darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern über die Reise. Wo waren wir denn? Du hast davon erfahren, ob du das machen möchtest, als du selber noch in Botswana warst. Ich weiß das auch, weil du mir das per Nachricht geschickt hast und mir den Link zu dieser Reise geschickt hast und ich mir das durchgelesen habe und dachte, mega, wenn der das nicht macht, der muss das machen. Und eigentlich, ja, okay, er ist nur 2 Tage zu Hause davor und danach, aber es würde so ganz knapp passen. Also eigentlich, wenn jetzt, wann dann? Und du warst so, nee, passt nicht, mach ich nicht.
Genau.
Und dann, für dich war das eigentlich schon abgeschrieben, oder?
Ja.
Es war so, ja, nice, aber nö, ist mir jetzt auch einfach viel zu stressig und...
Naja, weil die Beschreibung war ja so, es ist ein Camp in the middle of nowhere, ein sehr, sehr einfaches Camp, ohne Strom und fließend Wasser. Also im Vergleich zu unserem Camp zum Beispiel in Botswana, wo wir halt eben Strom haben durch Solar und sogar halt auch Satelliten, und ich bin dann mitten in the middle of nowhere und wir haben ein Kind zusammen und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt davor war, weiß ich auch nicht, aber es ist halt alles sehr, sehr viel. Und da war die Anfrage so, naja, also meine Grenze ist ja immer so 10 Tage plus minus 2
Stimmt.
Tage.
Ja, 9 eigentlich, ne?
So,
sagen wir so.
Genau, so 9 Tage, das ist so meine Grenze für so eine Reise plus minus 2 Tage.
Heißt das, du bist eigentlich gar nicht so gerne lange auf Reisen?
Ich bin nicht so gerne von euch getrennt.
Ah ja, aber früher hatten wir auch schon diese 14-Tage-Grenze, ja.
Und naja, aber eigentlich war das so für mich so, nee, mach ich nicht. Weil also aus diesen Gründen, Bock hätte ich gehabt. Und du hast gesagt, nee, das musst du machen.
Nee, habe ich gar nicht. Aber ich habe so, also ich habe gedacht, oh, mach das doch. Und ich dachte so, für ihn, Mensch, das wäre jetzt aber schade, wenn er das verpasst irgendwie.
Ist halt eine einmalige Chance, ne?
Genau, und so eine einmalige Gelegenheit. Und es ist sowieso selten bei uns, dass ein Reisezeitraum, weil diese Reise nur einmal im Jahr stattfindet, dass die überhaupt in unseren Terminkalender passt. Und ich dachte so, eigentlich fügt sich doch hier gerade alles.
Genau.
Warum hast du dich dann eigentlich dafür entschieden?
Ich habe, also erstens hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Diese Reise, dieses Abenteuer,
das ist jetzt wirklich mal ein Abenteuer,
wird genau einmal im Jahr angeboten. Also das nächste Mal ist irgendwann nächstes Jahr in unserem nordischen Sommer und in deren südlichen Winter. Und bis dahin wird das nicht mehr angeboten. Also sagen wir mal so, falls euch das jetzt interessiert, was ihr jetzt in der nächsten Stunde hört, ist der nächste Reisetermin dann irgendwann im August nächsten Jahres, 2026. So, warum habe ich mich dann am Ende dafür entschieden, ist, weil ich wahnsinnig viel recherchiert habe und einen Weg gefunden habe, wie ich das erleben kann.
Ich greife jetzt mal ins Wort rein. Sebastian ist ein kleiner Tech-Nerd, dann doch irgendwie.
Total, total.
Und gekoppelt mit seiner Liebe zu seiner Tochter und mir auch.
Das hat sich schon sehr verändert. Also ich meine, man muss schon dazu sagen, dass wir vorher selten naja, so lange...
Wir haben alles zusammen gemacht. Genau, also ich wäre mitgekommen.
Genau.
Vorher wäre ich mitgekommen. Genau.
Also bis wir ein Kind gehabt haben, waren wir nie so lange getrennt.
Ich glaube, die längste Trennung war ja eigentlich immer nur deine Fahrradreisen, die ich nicht mitgemacht habe.
Ja, das war nach 13, 14
oder
Jahren.
Oder wo ich den Kungsläden alleine gewandert bin.
Das waren eine
fünf
Woche
Tage
oder so.
Oder so. Ja,
genau.
Ja.
Also wir waren, ich glaube, wir waren noch nie 14 Tage, beziehungsweise mit An- und Anreisen das 16 Tage getrennt. Und durch Kind ist es schon ein bisschen Normalität geworden, dass ich viel weg bin, weil früher haben wir alle Gruppenreisen zusammen gemacht und jetzt machen wir weiterhin Gruppenreisen und einer muss sie ja machen, also mache ich sie jetzt gerade aktuell. Heißt nicht, dass es für immer so bleibt, aber erstmal ist es so. Und genau, also auf jeden Fall, ich habe viel recherchiert, ich habe viel gegoogelt, ich habe viele Anfragen geschickt. Es gibt ja so Satellitentelefone, es gibt sogar Satellitenmodems und ich habe tatsächlich von niemandem eine Antwort bekommen, wenn ich ihr sowas ausleihen wollte. Und dann habe ich weiter recherchiert und wir haben ja eigentlich gerade erst unsere Starlink-Antenne verkauft, nachdem wir sie ja 4 Jahre genutzt haben auf Mallorca und auch hier in Deutschland. Jetzt haben wir endlich Glasfaser. Und in der Zwischenzeit, ja, ich hatte diese große, hat Elon Musk, auch wenn ich ihn super ungerne unterstütze, aber es ist alternativlos, hat er Starlink Mini auf den Markt gebracht. Und das ist so eine kleine, also für alle, die gerade übers Video zuschauen, das ist zweimal so groß wie so ein A5-Tagebuch oder Notizbuch. Das ist wirklich relativ klein, wiegt nicht viel und vor allem, ich habe damit halt extrem schnelle Geschwindigkeiten. Fast überall auf der Welt. Offiziell geht's aber nicht in Südafrika. Also Südafrika ist eines dieser wenigen, also es gibt relativ viele Länder, wo Starlink in Afrika nicht funktioniert, aber im südlichen Afrika, es funktioniert in Namibia, ich glaube, es funktioniert in Botswana, es funktioniert in Mosambik, aber es gibt in Swasiland auch oder Lesotho und in Südafrika aber nicht. Da gibt es halt irgendwie Genehmigungsprobleme und so weiter. Und ich habe recherchiert.
Witzig, dabei ist Elon Musk doch Südafrika.
Genau, der ist Südafrikaner, genau. Im eigenen Land.
So gesehen.
Genau. Und dann habe ich viel auf Reddit und Co. gelesen, aber niemand konnte mir sagen, ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht. ChatGPT konnte mir nichts sagen, Gemini konnte mir nichts sagen. Also ich habe dann so ein paar andere Case Studies für andere Länder gelesen. So, es ist eine sehr, sehr lange Folge. Ich gehe gerade sehr ins Detail. Auf jeden Fall für alle, die dies wissen wollen, wenn ihr Starlink in Deutschland registriert und dann damit in dem Reisepaket, das irgendwie 80 Euro aktuell kostet im Monat, ins Ausland reist, auch in Länder, in denen es nicht funktioniert offiziell. Es funktioniert. Es hat bei mir funktioniert. Und das war halt reines Pokern. Ne? Also hätte sein können tatsächlich, dass ich da ankomme und wir uns 14 Tage nicht hören.
Ja, es war wirklich so, dass wir, ich glaube, in Johannesburg am Flughafen nochmal einen WhatsApp-Videocall gemacht haben. Und dann hieß es so, ja, mal schauen, ob wir uns dann jetzt 2 Wochen nicht hören oder ob wir uns später nochmal hören. So.
Genau, ja.
Und wir haben uns später nochmal gehört.
Wir haben uns gehört. Ich habe tatsächlich jetzt wirklich, also nochmal zum Thema, ich bin so ein Technik-Nerd, ne? Mir war wirklich wichtig, dass ich halt...
Sebastian hat hier, ich glaube, einen Monat lang verschiedene, vor allen Dingen, war ja nicht nur Starlink, es ist ja auch so, dass in dem Camp kein Strom ist.
Genau.
Er hat dann auch noch verschiedene kleine faltbare Solarpaneele bestellt und die dann hier bei uns im Garten hingelegt. Wir wohnen ja in Norddeutschland. So viel Sonne haben wir jetzt hier nicht, auch nicht im Sommer. Und es war wirklich so, ja, mein Handy ist jetzt innerhalb von 5 Minuten 3% mehr geladen. Und wir so, yo Mann, dann wird das in Südafrika kein Problem. Oder so war das. Und ich muss sagen, Sebastian und ich, wir reimen manchmal aneinander, weil Sebastian ein ganz schön krasser Zahlenfreak ist und sich so an Statistiken und Zahlen aufgeilt. Und ich mir denke, so what? Und es war wirklich so, dass er irgendwie alle 25 Minuten rausgegangen ist, den Status gecheckt hat und dann kam er wieder und jetzt ist es nochmal 17% mehr innerhalb von 25 Minuten. Und ich denke mir nur so, Ja, ich brauche nur wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ich muss jetzt nicht wissen, in welchen Schritten, wie viel.
Mir war wichtig.
Er hat das ja auch getestet mit verschiedenen Solarpaneelen. Und dann hat er das genommen, was am effektivsten bei schlechtester Sonnenstrahlung geladen hat.
Ich habe wirklich viel getestet. Das als erste waren 28 Watt Solarpanel, dann hatte ich ein 60
ich
Watt,
aus.
100 Watt, 150,
Kaffee.
300. 300 war riesig.
Mhm. Nächste Challenge klein genug sein, dass du das mitnehmen konntest.
Klein genug, dass ich es mitnehmen kann, aber auch leicht genug, dass ich es mitnehmen kann halt eben, weil ich habe natürlich eine begrenzte Anzahl an Kilos, die ich mitnehmen, transportieren kann bei Air France in dem Falle. Und naja, entsprechend habe ich viel getestet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe am Ende zwei sehr, sehr gute gefunden. Ich habe auch dann ich musste auch verschiedene Powerbanks testen, weil, jetzt haltet euch alle fest, Line denkt so, hä, why? Einfach eine Powerbank. Nee, man braucht 65 Watt Mindestkapazität, um Starlink zu betreiben. Eine ganz normale 0815 Powerbank hat diesen Output nicht an Strom. Deswegen musste ich auch verschiedene Powerbanks testen.
Eigentlich bin ich doch gerade nur total glücklich, weil es zeigt doch eigentlich nur, wie sehr er mich und unsere Tochter liebt, dass er das alles recherchiert und besorgt, um die Chancen zu erhöhen, dass wir innerhalb von 2 Wochen Kontakt haben. Das
ja.
ist doch schön.
Ja.
So sehe
ja.
ich das.
Ja. Und es war jetzt tatsächlich gar nicht mal wegen der Arbeit wichtig, weil ich meine ganze Arbeit in dem Sinne so gesehen erledigt habe, dass ich halt 2 Wochen...
Du hattest einen sehr coolen Autoresponder.
Ich hatte einen Autoresponder, dass ich halt auf nichts antworte und einfach wirklich offline bin. Und meine Bildschirmzeit hat sich von unendlich auf, glaube ich, durchschnittlich irgendwie eine Stunde 20 am Tag reduziert, was ja, glaube ich, Novum für mich ist.
Mhm. Und ich möchte da auch tatsächlich gleich mal drauf eingehen, aber bevor wir darauf eingehen, lass uns doch jetzt nochmal tatsächlich mal erklären, was du gemacht hast, wo du warst, warum du da warst, weil bis jetzt haben wir das noch gar nicht so erklärt.
Nee.
Also was hast du gemacht?
Sprechen seit 17 Minuten,
ja,
muss man nicht erzählen, worum es geht.
Wo warst du? Ich fasse es ganz kurz zusammen, eine zweiwöchige Reise gemacht. Davon war ein Teil ein Kurs zum Thema Tracken, also Spuren und Fährtenlesen von Tieren im südafrikanischen Busch. Und dann nochmal, ich glaube, 4 Tage insgesamt dieser Primitive Trail. Das heißt, das war eine Wanderung durch genau dieses Areal, wo das Camp stationiert war, wo du auch diesen Tracker-Kurs gemacht hast. Das war das, was du gemacht hast. Wie nennt sich das? Weißt du das?
Offiziell heißt es EcoStar.
EcoStar. Okay.
So viel... Also ich habe nächste Woche ein Feedback-Gespräch mit Daniel und werde ihm allererst sagen, Daniel, ich glaube, du brauchst einen neuen Namen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was man da macht.
Ich würde da jetzt irgendwie... Also EcoStar wäre für mich... Würde ich mir vorstellen, dass das ein Bewertungssystem für Campingplätze ist, wie sauber die Toiletten sind oder so. Ich weiß auch nicht. Also das würde ich jetzt damit verbinden. Stargazing, habt ihr Stargazing gemacht?
Habt ihr gemacht? Aber ich glaube, ich weiß nicht, warum der Kurs so heißt. Ich habe es dann irgendwann, Wilderness Tracking and, wie habe ich es denn genannt? Wilderness Tracking Experience, habe ich es, glaube ich.
Ja, das ist doch cool. Das ist doch direkt mal aussagekräftig.
Genau.
Mhm.
Weil es halt eben dieses Wildnis und Tracking und halt eben dieses Erlebnis halt eben kombiniert. Und
siehst du, bei EcoStar habe ich Eurostar im Kopf. Dieses Wesen, ist das nicht ein Tiger? Was ist das für ein Tier? Es gibt doch Eurostar.
Ja.
Diesen Elektrohandel, oder? Ist das ein Elektrohandel? Eurostar?
Ja,
ist ja auch egal.
Ich weiß es gerade auch nicht.
Aber das verbinde ich irgendwie auch
blau,
ein bisschen.
Blau mit den Sternen.
Ja, genau. Ja.
Naja, ich habe es auf jeden Fall
also
mal so genannt. Ich werde ihm nächste Woche
das
Feedback geben, das ist, glaube ich, das generelle Feedback, dass sich so niemand so richtig vorstellen konnte, worum es geht. Ich meine, das ist die erste Reise, ist auch
dann
völlig okay.
Dann frage ich dich doch mal, was war denn deine Vorstellung? Wir haben ja auch übrigens ein bisschen Eigenwerbung, ein neues Produkt produziert und entworfen, ein Tagebuch, dass du tatsächlich sogar mitgenommen hast, unseren Probedruck. Und ich glaube, da ist auch die Frage drin, wie hast du dir das vorgestellt? Oder was stellst du dir vor? Hast du das ausgefüllt vielleicht sogar?
Ich habe tatsächlich, also für alle, die zuschauen, das ist unser Tagebuch. Und das ist richtig cool. Glücksmomente von Off the Path. Das ist ein Reisetagebuch, was wir entwickelt haben. Und ich habe es tatsächlich genutzt und nicht nur so eben schnell, sondern wirklich ausführlich und wirklich jeden Tag. Und ich habe geschrieben, warum mache ich diese Reise? 14 Tage zu Fuß durch den Busch und die Tierwelt durch eine neue Dimension erleben. Das habe ich mir erwartet von der Reise.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Also
ja, eine neue Dimension.
Das finde ich spannend. Genau, ja. Eine neue Dimension, weil es halt eben um Tracking halt eben ging. Wir haben 2021, glaube ich, unsere Ausbildung gemacht zum Safari Guide, Nature Guide Level 1 von Vergasa BQA Level 2 in Botswana, wo wir auch unsere Gruppenreisen halt hin organisieren. Und ich habe, wann habe ich das denn geschrieben? Ich glaube gestern oder heute, ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall diese Ausbildung hat ja damals, ohne dass wir das beabsichtigt haben, unser Leben so krass verändert. Im Positiven. Also ich meine, wir arbeiten ja jetzt in diesem Bereich sehr intensiv. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, alle 3 Monate im südlichen Afrika gewesen. Wir fliegen in 3 Monaten, glaube ich, wieder zurück. Also ne, also wir sind wirklich viel da unten. Wir beschäftigen uns viel mit.
Dieses Jahr sind sogar unsere Kleine und ich 2-mal unten.
Genau. Ja. Und das war damals nie unsere Intention.
Und wir haben das
einfach aus Spaß, persönlich, an
Freude. Und persönlichem Ehrgeiz letztendlich. Also ich weiß noch, dass wir die Ausbildung gemacht haben und du gar nicht das Ziel hattest, unbedingt die Prüfung zu machen. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Wenn ich was anfange, möchte ich das auch schaffen und dann sehr gut. Für mich war klein, natürlich mache ich diese Prüfung. Und ich glaube, das war aber auch ganz gut, weil du dann auch den Ehrgeiz entwickelt hast. Und wir haben die Prüfung ja auch dann alle beide sehr gut bestanden.
Sehr gut. Mit über, ich weiß gar nicht mehr genau, aber über 90% waren es. Naja, so die Jahre sind halt eben jetzt vergangen und jetzt kam diese Möglichkeit. Und als Daniel dann gesagt hat, so hey, hast du Lust? Und dann habe ich mir das alles angeschaut und es ist so wie folgt aufgebaut. Du kommst halt an im Greater Kruger, im Timbawati Game Reserve.
Um das mal so einzuordnen, wo genau befinden wir uns denn jetzt auf der Landkarte? Wenn man jetzt Afrika vor sich hat, dann hat man unten das Südafrika, dann hat man den Greater Kruger eigentlich sehr weit nach Mosambik ja reingrenzend, beziehungsweise er geht ja nach Mosambik rüber und oben rein.
Nee, du hast Kruger. Kruger, das ist ja Frontier National Park. Also,
genau.
Ne?
Also aber der kleinste Streifen ist ja fast.
Der Greater Kruger ist nicht auf der Seite von Mosambik, sondern auf der Seite von
Südafrika. Nee, das weiß ich, auf der Westseite.
Genau. Ja. Und da sind wir jetzt südöstlich von Hoedspruit.
Und das wollte ich gerade sagen. Wir haben Hoedspruit, vielleicht hat man das schon gehört. Also wir haben Johannesburg, dann haben wir ein bisschen südöstlich von Johannesburg, südlich ja schon, ne? Ein bisschen oder
ja,
auf dem gleichen
auf jeden
Level.
Fall östlich.
Östlich und relativ nah an der Grenze zu Mosambik.
Total.
Ist Hoedspruit und eigentlich zwischen Hoedspruit und der Grenze zu Mosambik so eingeordnet war euer Camp ungefähr?
Ja, also es ist sehr nah. Also vom Camp zum Flughafen sind es 1,5 Stunden Fahrt gewesen.
Okay.
Also nicht allzu weit. Und genau, dieses Camp ist halt in the middle of nowhere und dieser Kurs oder dieses Erlebnis, diese Experience ist in 2 Teile aufgeteilt. Der eine Teil ist halt eben Tracking, wo wir gelernt haben, Tiere basieren nur auf Spuren, also Tracks and Signs, zu tracken und zu identifizieren. Und dann der zweite Teil nach 10 Tagen, für die letzten 4 Tage, war halt eben dieser Primitive Trail, wo wir halt tatsächlich mit Rucksack und mit all unserem Gepäck, alles, was wir brauchen, dadurch die Wildnis gewandert sind und halt auch wirklich primitiv.
Da passte der Name.
Genau, da geschlafen haben, wo wir Bock gehabt haben, so gesehen. Die haben natürlich halt ihre Lieblingsplätze, also die Guides, wo sie halt gerne schlafen und kennen sie halt eben aus und haben viel getestet. Aber grundsätzlich könnte man fast sagen, dass wir da hätten schlafen können, wo wir gewollt hätten.
Cool. Und ich, bevor wir auf den letzten Teil kommen und das Schlafen, wo und wie, also finde ich voll spannend. Wir haben ja wirklich noch nicht darüber gesprochen.
Nee, haben wir nicht. Ich habe dir nur ein paar Bilder geschickt.
Für alle, die so null Ahnung haben, wenn man jetzt sagt, Tracks and Signs. Okay, Tracks kann ich mir noch vorstellen. Was sind denn Signs? Also was genau? Also ich verstehe, dass man Spuren sieht. Und klar, ich weiß natürlich schon, was man sich darunter vorstellt. Ich habe das ja auch in der Ausbildung gehabt, jetzt nicht so intensiv wie du. Aber um das mal für unsere Zuhörer zu erklären, es gibt natürlich Tracks, also tatsächliche Tatzenabdrücke oder von den Schwänzen oder von den Stacheln Abdrücke im Sand oder im Boden. Und Signs, wie würdest du das zusammenfassen? Zum Beispiel abgebrochene Äste, Kratzspuren an Bäumen, Kot. Genau. Nahrung, die vielleicht da liegt. Ne? Also Signs ist alles, was vielleicht nicht der Fußabdruck ist, was aber dennoch darauf hindeutet, dass hier Tiere sind. Vielleicht auch ein Geruch, weil ein bestimmter Strauch umgeknickt ist, der gerne von dem Tier genutzt wird, um sich vielleicht, wie zum Beispiel Leoparden, die ja gerne das wilde Salbei nutzen, um sich geruchsmäßig zu verstecken. Und all das sind ja die Zeichen. Und da bin ich auch ganz gespannt. Was hast du denn da so alles gelernt?
Also tatsächlich, also es fängt ganz leicht an mit...
Oh, hier ist ein Löwenabdruck. So.
Genau.
Oder das ist eine Katze.
Das ist eine Katze.
Das ist ein Hund,
also,
weil hier sieht man die Krallen und hier nicht.
Genau,
so.
Hier. Ne?
So wie wir es auch
Katze
damals gemacht haben.
Katze hat 3 Lobes, Hund hat 2 Lobes. Und? Hunde sieht man die Krallen, bei Katzen nicht, außer beim Geparden. Der kann die Krallen halt eben nicht einziehen. Der braucht die für Geschwindigkeit und solche Sachen. Ne? Das sind so gesehen Tracks oder halt. Das ist ein
Siehst Wilde- du, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Das ist ein Wildebeest.
Aber wir hatten
also
keine Geparden damals in der Ausbildung.
Das ist ein Gnu. Oder zum Beispiel halt eben auch, was man auch mal gerne verwechselt, ist irgendwie so Mongoose mit Jackal. Die sehen sich relativ ähnlich, nur die Größe ist ein Unterschied.
Von der Spur her, nicht vom Tier her.
Genau,
da sehen
von,
die
der,
sich ganz
von der Spur her. Oder halt, das ist ein Gnu, ne? Du hast halt eben ein Zweipaarhufer, der halt leicht getrennt ist. Das hat eine ganz bestimmte Form. Das ist ein Kudu, das ist ein Impala, das ist ein Diker.
Da kommt es dann auf die Größe an. Und ich glaube, was du vielleicht gemacht hast, eine Kamera ist wieder aus. Was du vielleicht gemacht hast, ist,
Muss man da bei dir da drauf drücken, auf die da. Ich bin aus. Ja, jetzt geht's wieder.
Was du, glaube ich, noch intensiver gemacht hast, weiß ich nicht. Wir haben ja, wie gesagt, noch nicht drüber gesprochen. Ich frage dich das jetzt. Ist das dann auch zu lernen, wie alt ist ein Track? Also darüber haben wir ja auch bei uns in der Ausbildung gesprochen, zu beachten, was für Wetter war, was für ein Boden ist das eigentlich, auf dem das Tier gelaufen ist. Also ist das feiner Sand? Ist das harter Boden? Weil das ist so unglaublich, was alles dazugehört, wenn man Tiere trackt. Nicht nur, was war das für ein Tier, sondern was ist das für ein Boden? Sieht dadurch die Spur größer aus, kleiner aus? Was für ein Wetter war?
Genau.
Wie schnell ist das Tier gelaufen? Man kann nämlich auch sehen, war das auf der Flucht? Dadurch sieht das der ganze Abdruck anders aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dahingehend auch viel gelernt hast.
Ja, also du schaust dir zum Beispiel auch an, was ist der Gait des Tieres?
Genau,
also,
die Gangart.
Also die Gangart.
Genau, ist
läuft
es jetzt getrottet?
Gerade?
Ist es langsam gelaufen?
Oder zum Beispiel sogar auch sehr interessant, man kann sogar erkennen, wann ein Tier angehalten hat und sich gedreht hat. Also mit Kopf gedreht hat.
Das nur den Kopf gedreht hat, weil du von der Belastung der Hufe sehen kannst.
Weil ganz leicht nach
Wahnsinn.
Links oder nach rechts sich die Spur
cool?
sich so verändert.
Und dann kannst du zum Beispiel, ich finde das Tolle am Spurenlesen, ist so Detektivarbeit. Du kannst so ein bisschen, ich weiß noch, bei unserer Ausbildung, da sind wir doch immer an die eine Kreuzung gegangen und die haben wir doch, wie haben wir die denn genannt?
Newspaper of the day.
Und da haben wir so ein bisschen geguckt und du kannst anhand dessen so ein bisschen erklären, was ist denn in den letzten Stunden oder auch je nachdem, wie lange du nicht da warst, vielleicht auch 24 Stunden passiert. Und wenn man sagen kann, anhand einer Hufspur, ob sich das Tier umgedreht hat, dann könnte man vielleicht in die Richtung gucken, ob da Löwenspuren sind.
Genau.
Wahnsinn,
genau.
Wie geil ist
das denn?
Das ist
halt eben genau so, dass du halt, wir haben auch zum Beispiel Trailing gemacht.
Trailing, was ist das jetzt?
Dass wir halt einem Tier wirklich lange folgen, um es halt eben zu finden.
Ach, das sagt man Trailing anstatt Tracking.
Genau. Tracking ist einfach nur das Erkennen einer Spur. Ah, schau mal, hier ist ein Gnu lang gelaufen oder hier ist ein Nashorn lang gelaufen. Trailing ist,
wir
schau mal,
verfolgen
hier
es
sind
jetzt.
Löwen lang gelaufen. Wir folgen
das
denen
macht man
jetzt,
aber nur, wenn die eher frisch
finden.
Sind.
Genau.
Ja.
Genau. Also okay. Ne, wir identifizieren, wie alt diese Spur ist und dann trailen wir sie. Und es kann halt auch mal sein, dass man halt, weiß ich nicht, unsere Guides haben gesagt, auch mal so 16, 17 Stunden, auch mal zwei Tage lang halt ein Individuum folgt, um es halt eben, warum auch immer man es dann dafür macht. Und das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Und dann ist es wirklich so, dass du dich halt in ein Tier versetzen musst, weil zum Beispiel
und das ist
vor,
wahrscheinlich die neue Dimension, ne?
Genau, ja. Das ist jetzt die, genau, das ist die neue Dimension, weil stell dir vor, ich habe dir ja Bilder geschickt, wie das da aussieht, ne? Das ist Buschland, das ist sehr dicht, sehr viel Gras, trockenes Gras. Und wenn ich jetzt auf einem Sandweg eine frische Nashornspur zum Beispiel entdecke und dieser folge, dann wird irgendwann dieses Tier durch Gras laufen. Und sobald es auf Gras läuft, kannst du keine Spur mehr entdecken, weil es auf Gras drückt und dann dieses Gras wieder zum Beispiel wieder zurück.
Also es ist ganz frisch, ne? Ja.
Zurück hochgeht und solche Sachen, nicht platt
aber
getrampelt wird.
Aber man kann es auch nicht riechen, nee,
du
das ist
es,
zu
kannst,
fein, nee, ne? Wir Menschen
nicht,
haben da, glaube ich, nicht die
nicht.
Fähigkeit.
Und dann ist es wirklich so, okay, versetz dich in das Tier. Was würde ein Tier machen? Es gibt ja auch verschiedene Arten von Tieren, die halt zum Beispiel jetzt mal, sagen wir mal so, eher faul sind und den einfachsten Weg nutzen.
Der Elefant.
Katzen zum Beispiel hauptsächlich. Elefant, so gesehen, muss
Katzen
nicht.
Katzen sind die faulsten, ja gut. Ach, interessant.
So, oder jetzt in dem Fall war das Nashorn, war das so, okay, Nashorn, wenn es sich halt vorgenommen
hat. Ich
hätte
eigentlich fast jedes Tier als faul.
In eine Richtung
nicht
zu laufen.
Nicht jeder faul, will nicht jeder so wenig
Energie wie möglich
verschwenden. Also ist nicht eigentlich jeder faul oder effizient so gesehen. Vielleicht nicht faul, sondern effizient.
Aber zum Beispiel eine Katze sagt, okay, ich möchte jetzt da irgendwie hin und hier sind ganz viele dichte Büsche und dann laufe ich drumrum.
Aber das wäre ja eigentlich der weiteste Weg.
So, dann laufe ich,
laufe ich drumrum,
das ist der einfachste Weg. So, aber auf dem Weg dahin, weil Katzen Opportunisten sind, kommt ein Impala lang gelaufen, dann ist das Impala viel interessanter als der Weg, wo ich hin kann, weil ich halt immer versuchen werde,
die zu jagen.
So, es ist bei einem Nashorn zum Beispiel anders. Nashorn nimmt sich vor, so, da gehe ich hin, in die Richtung. Und dann stehst du da und du musst dir überlegen, okay, jetzt habe ich ja keine Spur mehr. Ich habe ja die Spur verloren, weil hohes Gras ist. Ich kann dann schauen, okay, gibt es hier irgendwo Aerial Signs? Also in der Luft, im Gras kann ich irgendwie
also
erkennen,
in der Luft
dass
kann man doch keine
nicht in der Luft, aber im Gras kann ich im Gras erkennen, dass hier vielleicht irgendwie
dass
in letzter
man
hier Zeit
so ein bisschen was
ein
abgeknickt
Tier
oder ja.
Ist. Wenn du das nicht kannst, dann ist es so, okay, wo kommt die Spur her? Wo könnte
aber man
sie ungefähr
sieht ja, wo
hingehen?
Sie aufhört,
und dann musst
oder?
Du halt eben hochschauen und schauen, okay, wo macht es denn am meisten Sinn, dass das Tier lang geht? Also musst dich halt quasi in das Tier hineinversetzen. Und dann gehst du deinem Instinkt halt nach und sagst, okay, da vorne ist eine Straße, beziehungsweise ja, links sind Büsche, rechts sind Büsche, da ist es halt ein bisschen offener. Wenn ich jetzt Nashorn wäre, dann würde ich wahrscheinlich da durchgehen. Und weil du halt eben auf dem Weg keinen Sand hast, um halt eben diese Spur tatsächlich halt.
Das heißt, du hattest jetzt keine Möglichkeit mehr zu sehen, hier hat sie angefangen, hier hat sie aufgehört.
Nee,
das war einfach komplett weg.
Ist schon irgendwann einfach weg, weil du halt eben durch von der offenen Fläche Sand in eine buschige
Savanne-Graslandschaft
wechselst. Und dann hast du halt einfach so gesehen erstmal kein Zeichen mehr.
Ich hatte in Erinnerung, dass aber gerade Nashörner zum Beispiel gerne im Buschland in den Büschen sind.
Kommt drauf an, white oder black. In dem Fall war das ein White Rhino.
Die sind gerne in der offenen, so, weil sie
essen Gras.
Fressen Gras, Breitmaul, ja, okay.
Und dann war das genau so, okay, was würde jetzt...
Aber das heißt, du konntest anhand der Spur erkennen, das war ein Breitmaul-Nashorn, weil es dicker, die Spur war dicker, genau. Weil die sind größer.
Genau. Ja. Das sind alles solche Dinge, die man halt in der Ausbildung gelernt hat, aber jetzt nochmal
refreshed hat. Ach, jetzt muss ich sagen, würde ich das auch gerne machen.
Und das war halt so, eben total spannend. Und
da dann, kommt wahrscheinlich alles nochmal zusammen,
genau.
Ne?
Genau. Und dann war das halt wirklich so, dass ich gesagt habe, so, hey, cool. Und vor allem, du darfst dich niemals ablenken lassen. Während ich halt eben dieses Rhino getrackt habe oder getrailt habe, sehe ich halt auf den Spuren des Rhinos Löwenspuren. Und ich so, oh, okay. Also ich track jetzt eigentlich gerade dieses Rhino. Diese Tracks sind ungefähr irgendwie 5-6 Stunden alt, also von heute Morgen irgendwann. Aber irgendwie darüber sind noch Löwen gelaufen, die sind halt so noch jünger. Das heißt, ich muss jetzt aber auch darauf achten, dass wenn ich jetzt hier durchlaufe, nicht eventuell irgendwo jetzt auch Löwen sein könnten.
Wahnsinn, oder? So, aber ist man da nicht in einem konstanten Adrenalinrausch?
Ja, nicht Adrenalinrausch, aber in einem sehr konstanten, sehr hohen Level von Awareness.
Aber genau. Das macht also, ja das Adrenalin. Genau. Also eigentlich hat man ja schon die ganze Zeit
Adrenalin. Und so eine Stunde Trailing, was ich gemacht habe.
Ist man fix und fertig.
Fix.
Es ist so ein bisschen
fertig.
Wie wenn man mit dem Hund Schnüffelspiele macht. Der ist danach auch fix und fertig. Mhm. Weil er einfach ja, die Sinne so richtig einsetzen muss.
Ja. Ja, und das war cool. Und dann aber die nächste Dimension, oder beziehungsweise das nächste Level dahinter ist, also habe jetzt von Nashörnern gesprochen, das sind ja große Tiere, große Tracks, sind ja, desto kleiner du gehst, desto anstrengender und desto cooler ist es eigentlich. Und jetzt spreche ich tatsächlich von Duiker. Oder Steinbock.
Mhm.
Super klein, die sind so klein.
Mhm.
So, und der
die Spuren, die nicht Spur, die Tiere.
Genau.
Damit, ja, das sind ganz kleine Gazellen, für die nicht wissen, also was für Tiere das sind.
Die kleinsten Antilopen. Dick ist, glaube ich, so eins der allerkleinsten.
Von der Höhe her so 30 Zentimeter, 50, ja. 50. Total süß. Googelt das mal, wenn ihr damit ihr so ein Bild dazu habt. Magst du die nochmal richtig aussprechen, die zwei Gazellenarten?
Steinbock oder Duiker.
Genau.
Duiker. Und die Abdrücke
gibt es auch noch, ja, aber die gab es da nicht.
Aber zum Beispiel, das sind so die kleinsten dort. Und wir sprechen hier wirklich von einem Track, von einer Größe von
2 Zentimeter, 2,5 Zentimetern.
Und dann ist da wirklich, die Unterschiede sind so minimal. Steinbock ist wie ein Pfeil, sehr, sehr
spitz.
Und ist ein Rimwalker, das heißt in der Mitte. Es kommt der Sand so ein bisschen höher, also zwischen den zwei
das
Hufen.
Das heißt quasi, die Hufe sind auch zwei Paar. Und dazwischen ist ja eine Lücke. Dadurch kann ja, wenn das Tier auftritt auf den Sand, dann drücken die zwei Paar das runter. Und in der Mitte, dadurch, dass da eine Lücke ist, entsteht ein kleiner Sandhügel,
wie
den nennt man
Hügen,
Rim.
Genau.
Wie so ein kleiner...
Rim ist...
Kein Hügel, der sich zuspitzt, sondern so ein Bergrücken. So ein kleiner... Wie nennt man das denn auf Deutsch? Rim.
Nee, Rim ist, dass sie halt auf der Seite laufen. Dass sie halt
ach so,
eben,
dann
also,
warst
aber,
du...
Aber,
okay.
Also, es ist ein Rimwalker, das heißt, sie laufen so eher auf der Seite der Hufe und in der Mitte ist halt eben dieser negative Space, der halt eben nicht gefüllt wird von der Hufe.
Der Außenbereich der Hufe wird mehr belastet.
So, genau.
Okay.
So, und beim Duiker ist das genau das Gegenteil. Es ist ein flaches Profil, das heißt, die Hufe ist komplett ausgefüllt. Da kann Negative Space entstehen. Und die Spitze ist zum Beispiel runder.
Ja, dann kann man die ja eigentlich dann doch ganz gut unterscheiden, wenn man es dann
aber
weiß.
Halt auf den Unterschied.
Dann kommt es auf den Grund an, auf den Boden.
Genau.
Ja, das ist dann die nächste Dimension.
Und
ja.
So weiter und so fort. Und es sind wirklich Millimeter, die Größe unterscheiden. Ja, beim Duiker ist es so, dass die Breite fast gleich die Höhe ist. Das heißt, dieser Track ist fast
so
quadratisch. Und bei dem Steinbock ist es halt eben ein bisschen länglicher.
Wie stellt man sich das vor? Hast du dann immer ein Lineal dabei?
Genau. Ja, also ich habe entweder meinen Leatherman, wo ich halt ein Lineal dabei habe, oder ich habe eine Trackerkarte mit Lineal. Und du machst ja einfach Notizen.
Aber ich denke wahrscheinlich, wenn man irgendwann sehr erfahren ist, dann kann man das wirklich mit einem Daumen
mit dem Zeigefinger mache ich das mittlerweile. Ja. Also ich weiß ungefähr, das sind 8,5
Das ist ein Duiker, das ist das.
Nee, das sind 8,5 cm und das ist halt eben, ja genau, das ist halt eben der Deuker. Und du kannst halt eben einfach
einen
Grashalm nehmen und halt eben messen, so ja. Ist das jetzt quadratisch oder nicht, solche Sachen, du machst so halt.
Das ist doch mega.
Ja, ja, mega. Und dann ist halt eben nochmal, die nächste Dimension ist ja dann Vögel. Und Vögel ist schon in der Ausbildung ein großes Problem so gesehen gewesen. Also Problem in Anführungsstrichen, aber es war halt eben so das Anstrengendste
für uns. Die Challenge. Größte Herausforderung.
So, wir mussten halt eben diese ganzen Vögel vom Sound her und natürlich visuell halt identifizieren. Und
ja, jetzt, um das mal kurz zu erklären, wenn man sich nicht mit Vögeln beschäftigt hat in seinem Leben, klar, die sehen alle unterschiedlich aus, aber am Anfang, ich weiß noch, wir mussten ja Vögelgesänge unterscheiden können. Stück. Und am Anfang hört sich alles einfach nach, naja, Vogelgesang an. Das eine ist ein bisschen schriller, das andere ist ein bisschen aggressiver, keine Ahnung. Und mittlerweile, durch diese Ausbildung, hört man wirklich die Unterschiede. Also ich kann jetzt auch sagen, ach, da hinten ist ein Specht, ach, da singt ein Buchfink. Weil das finde ich das Spannende an diesen Ausbildungen in der Natur, ist wirklich, dass deine Sinne geschärft werden. Mhm. Und dass du auf einmal anfängst, zu merken, nee, das hört sich nicht alles gleich an. Das hört sich sehr unterschiedlich an. Und dein Gehirn und deine Ohren und deine anderen Sinne fangen an, Sachen noch kontrastreicher, schärfer wahrzunehmen.
Absolut. Deswegen, ich hab heute tatsächlich irgendwo geschrieben, dass das, was wir da gelernt haben, diese Ausbildung, und auch das, was ich jetzt gelernt habe, ich nicht nur im südlichen Afrika im Busch anwende, sondern halt tagtäglich auf der ganzen Welt. Also egal, ob es jetzt hier bei uns im Ort, im Wald ist oder in Deutschland oder ob es in Costa Rica oder in Kanada oder in Finnland oder Norwegen ist. Ich setze das ständig um. Und dieses Wissen ist nicht nur für den afrikanischen Busch halt spezialisiert, sondern es ist halt eben überall. Und wie du sagst, also mittlerweile können wir halt auch hier die Tiere sehr gut unterscheiden und vorher war Vogel Vogel.
Ja, das war ein Vogel, der singt. Okay, der hört sich ein bisschen anders an als der andere, aber jetzt kann man das unterscheiden.
So, und jetzt gehe ich halt nochmal eine Dimension weiter, deswegen ist es eigentlich ganz interessant, dass ich am Anfang der Reise das auch wirklich so hingeschrieben habe. Das habe ich ja nicht im Nachhinein hingeschrieben, sondern das habe ich am Anfang hingeschrieben, auf eine neue Dimension, weil jetzt ist es nicht mehr nur Passerine, Near Passerine, Non-Passerine, sondern ich kann sagen, Starling. Weil ich auf den Boden schaue und sehe, schau dir das an.
Aber dann, ich denke mal, das ist dann nicht nur die Spur, sondern in dem Fall auch, na gut, Habitat ist ja dann in dem Riesenbereich gleich gewesen. Also, aber dann kannst du sagen, das ist nahe eines Busches, diese Vogelspur. Also ist das eher der Vogel, der sich eher an einem Busch am Boden aufhält. Und der Vogel, das sind all diese Punkte, die da natürlich zusammenfließen. Punkte.
Aber grundsätzlich ist man jetzt da in einem Bereich unterwegs, wo die, zumindest jetzt zu der Jahreszeit, diese Biodiversität jetzt nicht wahnsinnig riesig gewesen ist. Wir haben eine Handvoll ist gelogen, mehr als eine Handvoll Vögel gehabt, die da ständig irgendwie unterwegs waren und halt eben auch am Boden waren. Nicht alle Vögel landen auf dem Boden. Das heißt, du hast eigentlich nur... Naja,
da fällt schon mal ein Großteil weg.
Die Near-Passerine hauptsächlich. Mhm. Ne? Also du hast den Courser, du hast den Korhan, du hast die Lapwings. Das sind so diese Vögel, die auf dem Boden sind. Du hast die Hornbills.
Ja klar, darüber haben wir, das ist eigentlich so simpel, natürlich. Erstmal die Vögel, die überhaupt am Boden aktiv sind, können die sein, die genau, natürlich Spuren, ne? Deswegen, hinterlassen. Genau. Das so, ist dann schon mal eine grobe Kategorie an Vögeln, die man hat. Vögeln, das hast du dann nur noch 200. So,
bleiben wirklich nur noch fast weniger als irgendwie 100 oder so übrig. Und dann ist es natürlich halt eben, kommt schon auf Habitat und so weiter an. Also Vögel waren auch hier mein größtes Problem. Allerdings muss ich sagen, bei der Prüfung hat mich ein Genet die meisten Probleme gemacht.
Magst du kurz erklären, was ein Genet ist?
Alle das Vögel, weiß, glaube ich, nicht es ist jeder. Eine ganz kleine Katze, Langschwanzkatze, also Small Spotted, Big Spotted, Large Spotted Genet.
Sieht ein bisschen aus wie ein Marder, ne? Also wenn man so Tiere im deutschen Heimatbereich sich vorstellt.
Schöner Track. Ich habe ihn mit einem Mongoose verwechselt. Im Nachhinein war mir, als ich aufgeschrieben habe, es ist so einer dieser Fehler, wo du das eine denkst und das andere hinschreibst. Und
Selbstzweifel.
Ist auch egal. Also auf jeden Fall hat mir das die Probleme gemacht. Während der ganzen 10 Tage des Kurses waren die Vögel immer das, wo ich Probleme gehabt habe. Ich bin immer so bei, ich bin relativ weit oben eingestiegen, prozentual bei diesen Mock-Assessments. Also wir haben wirklich regelmäßig
Testprüfungen
gemacht und Tracks identifiziert und ich habe immer wieder sehr, sehr viel richtig gehabt. Aber die Vögel waren immer das, was mir halt die meisten Probleme gemacht hat. Am Ende gar keine Probleme. Ich habe zum Glück meine Fehler aufgearbeitet und daraus gelernt. Und ja, und das ist einfach total, total irre. Das ist richtig, richtig cool. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil jetzt denkt man sich ja vielleicht so, boah, ey, ja klar, du bist Safari-Guide und natürlich ist das wichtig. Lustigerweise bin ich der Einzige, der halt vorher eine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Kein anderer der Teilnehmer hat großartige Busch-Erfahrungen gehabt. Also die haben natürlich waren die schon mal auf Safari und die einen waren jetzt gerade auf Weltreise, die waren jetzt gerade 6 Monate irgendwie in Afrika unterwegs, aber niemand arbeitet in dem Bereich oder hat vor, in diesem Bereich zu arbeiten. Die haben einfach nur Bock gehabt auf diesen Primitive Trail und halt mehr über das Leben der Tiere, des Trackens zu lernen. Und ich muss sagen, die haben alle richtig viel gelernt und auch richtig gut abgeschlossen. Das war schon echt gigantisch, das zu sehen, weil sie halt eben nicht so wie ich irgendwie irgendwo in der Mitte oder oben eingestiegen sind, sondern die sind halt ganz unten eingestiegen und haben echt hart geackert, um diese Prüfung gut abzuschließen. Das war schon cool.
Sehr cool. Ja. Wenn wir die Prüfung und diesen Teil, magst du den vielleicht einmal in 3 Worten zusammenfassen?
Also den ersten Teil, also dieses Tracking. Naja, Wilderness Tracking Experience.
Nein! Nein, mit deutschen Adjektiven, bitte.
Ja, naja, also es ist halt schon sehr, also es ist intensiv.
Intensiv, dann erklär das doch mal.
Weil du halt, die Tage sind so strukturiert, du stehst jeden Tag, wie du heute gemerkt hast. Ich bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden. Heute ist mein erster Morgen zu Hause gewesen. Du stehst jeden Morgen um 5.30 Uhr auf.
Ja.
Also sehr, sehr früh. Und es ist auch arschkalt.
Das muss man auch dazu sagen. Intensiv und arschkalt ist das zweite?
Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist Winter. Ich habe den norddeutschen Sommer verlassen. Und es war sehr heiß, als ich geflogen bin. Und es war sehr heiß gestern, als ich nach Hause gekommen bin. Und es ist wirklich sehr, sehr kalt da unten. Manchmal haben wir irgendwie nur 4 Grad gehabt nachts.
Ja, ich glaube, dass wenn ich mir so angucke, wo wir im November übernachten wollen oder mir generell so ein bisschen recherchiere, was wir noch so alles erleben wollen im südlichen Afrika, dann steht eigentlich immer bei den Lodges, bei Packing-Sachen und ich glaube, das haben so wenige auf dem Schirm und deshalb schreibt das aber auch jeder hin, dass man warme Anziehsachen für die südliche afrikanischen Länder braucht, wenn man auf Safari geht, weil man früh morgens und spät abends aufbricht und es wirklich, wirklich kalt ist.
Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass
da ist Winter, da schneit es ja auch.
Und Löwen Giraffen bei Frost nachts rumlaufen. Man denkt immer, das ist immer warm da unten, weil immer diese ganzen Bilder mit der goldenen, untergehenden Sonne und es immer so warm aussieht. Es ist wirklich kalt.
Ja.
Es ist wirklich kalt. Also auf jeden Fall 5.30 Uhr aufstehen. Dann gibt es einen Kaffee und so ein kleines Müsli, Joghurt.
Und es ist intensiv wahrscheinlich, weil du ja sagst, man ist ja immer in dieser Bereitschaft und man lernt die ganze Zeit, man saugt wahrscheinlich wie so ein Schwamm alles auf und dann sind es ja auch so feine Details, was ja dann natürlich nochmal anstrengender ist, als wenn man so große Puzzleteile Genau, also eigentlich kann man das doch wie so ein Puzzle erklären. Es gibt Puzzle für Babys, wie für unsere Tochter und Kleinkinder, ja, Babys nicht, Kleinkinder. Das sind so große Puzzlestücke, da sind dann vielleicht 9 Stück und das ergibt das Puzzle. Und dann gibt es ja diese 1000-teiligen Puzzle. Die sind da so klein und dann sind das 1000 Stück. Wahrscheinlich das ist das so,
eher so ein
ne?
10.000-Teile-Ding, genau.
10.000-Teile-Ding.
Ja. Aber das ist halt wirklich, das ist aber eine sehr, sehr gute Metapher oder eine sehr, sehr gute Art und Weise, das zu erklären, weil du gehst dann raus nach diesem kleinen Frühstück und dann bist du den ganzen Morgen so von 6.30 Uhr bis 11 Uhr.
Wow, das sind 4,5 Stunden.
Ja, lange draußen und lernst Tracks. Schaust dir zig. Ich würde fast gerne, also ich weiß gar nicht, ob wir es auf 1000 Tracks geschafft haben, individuelle.
Wow, echt?
Weiß ich nicht. Aber es sind wirklich extrem viele Tracks, die du dir anschaust.
Ja, ich meine, klar, am Ende bist du 10 Tage da unterwegs. Wird das nicht monoton oder eben nicht? Also Ich weiß es nicht.
Also es ist auf jeden Fall eine ganz klare Routine,
aber wenn du sagst,
eine krasse Routine, die du da hast. Für 10 Tage hast du eine sehr krasse Routine. Du machst halt genau das morgens. Ne? Draußen natürlich immer anders, weil du auch immer ab und zu mal gestört wirst.
Ja, auch was
durch Elefanten hauptsächlich oder Giraffen oder so. Du siehst halt irgendwie noch andere Tiere, während du die Tracks
anschaust. Da kommen wir gleich auch noch drauf.
Genau. Und dann kommst du halt dann irgendwann zurück, so gegen 11. Dann gibt's Brunch. Und dann muss ich sagen, ey, Essen, mega. Wirklich.
Ja, ein paar richtig, Bilder hast du mir geschickt von pochierten gut. Eiern. Und was waren das? Irgendwie Champignons in der Pfanne oder Bacon? Und
David ist ein absoluter Gott am Feuer. Was der da, der hat einen riesengroßen Polki jeden Morgen gemacht mit unter Brot drin gebacken.
Oh, lecker. Aber so das ist natürlich auch geil, ne? Wenn man dann aus dem Busch von der Kälte wiederkommt und den ganzen Tag da morgens schon geackert hat.
Und dann hast du halt morgens, ne? Also ich glaube, am ersten Morgen gab es tatsächlich pochierte Eier mit Speck und Salat und Obst. Also es ist Brunch. Also es gibt 2 Mahlzeiten, große Mahlzeiten am Tag. Und das Krasse war, dass das Brot, und dann isst du das.
Ich krieg jetzt richtig Hunger.
Und dann zum Schluss gibt es natürlich noch Peanut Butter Jelly, also ja, PBJ. Natürlich. So, und wenn das Brot nicht aufgegessen wird, dann gibt es abends Knoblauch mit Brot. Also nicht Knoblauchbrot, geil. Sondern Knoblauch mit ein bisschen Brot. Das ist einfach so geil.
Einfach Knoblauch, der...
Nein, also Knoblauchbrot, aber es ist einfach, die Masse ist einfach so krass.
Ja, mir läuft das Wasser.
Knoblauchlastig. Und abends wurde meistens immer irgendwie Brei, Polki, ist wirklich sehr, sehr
gutes
Essen.
Magst du kurz erklären, was ein Polki ist? Für die, die es nicht wissen, das ist so ein riesen...
Südafrikanischer Gusseisen-Eintopf.
Genau, das ist ja kein Eintopf, sondern das Ding ist ein Topf. Ein riesen Feuertopf aus Gusseisen, den stellt man auch so aufs Feuer in die Glut. Und da drin kann man Brot backen, viele Eintöpfe werden gemacht oder auch mal süßer
Pizza,
Brei.
Pizza haben wir mal in Tump,
ist ein bisschen wie ein Dutch Oven.
Du und ich haben mal Pizza darin gemacht.
In einem Polki.
Ja. In so einem Gusseisentopf.
Ja, ich meine ja, wie ein Dutch Oven.
Genau.
Genau, wie ein Dutch Oven. Jetzt kann ich das nicht aussprechen. Dutch Oven.
Ja.
Das sagt einem mehr.
Genau.
Ja.
Und und dann ist Mittagspause. Dann ist meistens so bis um 2 Uhr.
Dann ist es ja
Uhr.
Heiß, ne? Wenn du sagst, morgens war es arschkalt.
Genau.
War es dann?
Sobald die Sonne aufgeht, wird's dann sehr, sehr schnell sehr warm.
Das Was sind für eine dann Temperatur haben wir da mittags?
25 Grad.
Ach, das
wir haben
ist ja
aber
noch
auch,
angenehm.
Wir haben an einem Punkt am ersten Tag des Primitive Trails, was sehr, sehr heiß, da waren echt so ein paar Leute immer so kurz vor Sonnenstich, habe ich das Gefühl gehabt. Also es war schon sehr, sehr extrem. Also auf jeden Fall über 30 Grad. Und aber auf jeden Fall, du kommst um 11 Uhr zurück, du hast dann deinen Brunch und dann hast du Pause bis um 2 Uhr. Ist eigentlich nicht so viel. Manchmal bis um 3, aber meistens bis um 2. Und dann haben wir andere Dinge gemacht. Bushcraft zum Beispiel, was auch sehr, sehr cool war. Feuer ohne Utensilien. Also beziehungsweise Feuer ohne Feuerzeug und mit Utensilien.
Wie macht
also
man das?
Mit Reiben, Stockreiben oder wie nennt sich das? Mit einem Bogen.
Mhm. Den man aber auch selber basteln
genau,
muss,
den man
ne?
selber bastelt. Oder mit
Feuerstein?
Mit Feuerstein haben wir Feuer gemacht.
Das heißt, wenn du jetzt mit mir durch den Busch treibst, kannst du erkennen, was ein Feuerstein ist.
I know it. Ich weiß, ich bin jetzt bestens vorbereitet.
Ich finde das ja ziemlich hot, dass er jetzt so aussieht.
Aber zum Beispiel halt eben auch Knotenkunde.
Ja, klar.
Welche Knoten sind gut und wichtig, um im Busch zu überleben, um Tarp schnell und einfach aufzubauen. Tarps, wie kann man sie richtig nutzen? Wie setzt du sie an, damit sie halt, damit der Feuer...
Das ist ja cool, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Damit
ne?
der Wind nicht dagegen knallt so richtig, aber oder damit das Wasser durchfließen kann, wenn du halt in einem krassen Sturm bist. Oder dass zum Beispiel darfst du einen Tarp in einer gewissen Neigung nicht setzen.
Also ein Tarp für alles Feuer, eigentlich nur so eine Plane, ne, die man
muss
spannt.
Muss dein Feuer halt einen gewissen Abstand von der Plane haben. Nicht damit die Plane nicht verbrennt, sondern damit der Wind, der da drüber
das Feuer
kommt,
weiterhin
über das Feuer hinweg weht und nicht den Qualm in das Tarp
rein.
Das war schon ziemlich cool. Also wirklich, wirklich viel, viel gelernt. Also auch zum Thema Survival an sich und Bushcraft.
Das heißt auch ein bisschen, was du essen kannst zur Not. Da gab es welche, weiß ich nicht, jetzt sind ja hier so viele Bären gerade in Deutschland.
Nee, das haben wir nicht gemacht. Also zum Thema Essen nicht. Gibt ja genug Impalas.
Okay. Ja, dann hättet ihr auch jagen lernen müssen, aber das habt ihr ja, glaube ich, nicht gemacht.
Wenn gegrillt wurde, wurde meistens Impala gegrillt.
Mhm. Und okay, das heißt, ihr habt morgens den Vormittag so mit rund vier, fünf Stunden mit genau. Tracking und Trailing verbracht.
Dann haben wir am Nachmittag so ein, zwei Stunden.
So Bushcraft. Ach so,
Waffen, ne? Rifles haben wir uns genauer angeschaut, wie die halt aufgebaut sind und wie sie funktionieren.
Aber man braucht ja keinen Waffenschein
für den Kurs,
macht ja auch keine Schießübungen.
Warum
guckt man sich das dann an?
Reines Interesse, weil die anderen sich das anschauen wollten. Aber dann haben die Guides sich halt eben auch die Zeit dazu genommen.
Ah, also die gehen dann schon ein bisschen
individuell. Die sind dann schon ein bisschen flexibel und gehen halt auf die Wünsche. Cool. Der Gruppe ein. Und dann geht es so gegen 4 Uhr wieder los. Von 4 bis um.
Achso, ihr macht von 2 bis 4 Bushcraft im Camp oder in der Nähe des Camps?
Ja, meistens so von 2 bis um 3.30 Uhr und dann so um 3.30 Uhr, 4 Uhr geht es dann wieder los. Und dann ist entweder man macht dann eine Wanderung am Nachmittag, also ein Walk.
Aber ihr seid doch immer zu Fuß gewesen.
Wir sind immer
nicht?
Zu Fuß unterwegs gewesen, aber morgens ist halt Tracking der Fokus. Also wir laufen, um uns Tracks anzusehen. Und nachmittags sind wir gelaufen, um zu laufen.
Ah, und um halt. Und wenn ein cooler Track gesehen wurde.
Tiere
dann.
Anzusehen und so. Und wenn irgendwas Cooles war, dann hat man angehalten und sich dann den Track halt mal angeschaut.
Das ist ja cool aufgebaut.
Also wir haben, ich habe ja hier echt ein wirklich cooles Tagebuch. Also schau mal, 5,5 Kilometer am ersten Tag. 4,14 Kilometer am zweiten Tag, 5,86 am dritten Tag, 4,53, dann mal 7 Kilometer, das war so der längste Tag, 2,35.
Und das seid ihr immer abends oder das war die Gesamtstrecke
für den Tag? Das war dann die Gesamtstrecke des Tages. Dann 6 Kilometer. Also ist jetzt
nicht die Welt.
Das heißt,
ihr seid wirklich nur mit dem Auto ins Camp reingefahren und von da an nur noch zu Fuß?
Meistens, ja. Also wir haben ein Auto da gehabt. Wir sind einmal zum Beispiel auch auf eine Nachbar-Property zu einer Lodge gefahren, wo dann ein Guide von vor Ort uns mitgenommen hat.
Ah.
Das war ziemlich cool, tatsächlich.
Reden wir gleich drüber.
Ja.
Weil du solltest ja 3 Wörter nennen. Du warst jetzt bei intensiv. Wir können ja mal arschkalt noch einklammern. Dann hätten wir noch 2.
Ja, lehrreich ist intensiv.
Dann frage ich mal anders. Wie war es denn für dich, nicht mehr so viel am Handy zu sein dann?
Ich muss mal eben kurz hier schauen. Was habe ich denn auf der letzten Seite? Hier haben wir ja persönliche Erkenntnisse.
Ach, du hast da ja sogar Fotos schon reingeklebt.
Ja!
Yeah. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Ist cool, ne? Schau mal.
Oh, wow. Die kenne ich gar nicht, die Fotos.
Für alle, die auf sich das als Video-Ding anschauen.
Das ist ja nice.
Ja, das ist cool.
Ja, was hast du dann reingeschrieben, damit wir noch ein paar andere Beschreibungen
schon mal, finden. Hier ist mein Reflexionskompass. Ne? Ich habe Wissen, habe ich halt wirklich als 100% eingezeichnet. Also auch hier nochmal für alle, die zu sehen. Ja, es wird nicht scharf, aber das ist hier auf jeden Fall der Reflexionskompass. Also Wissen 100%. Kulinarik habe ich auch relativ hoch, also sehr, sehr gutes Essen. Tierbeobachtung habe ich so in der Mitte gemacht, da kommen wir gleich nochmal dazu, weil im Winter natürlich die Biodiversität nicht so krass ist, wie sie halt im Sommer ist. Und man muss aber allerdings dann auch immer so ein bisschen beachten oder berücksichtigen bei den Aussagen, die wir oder ich jetzt tätige, ist, dass ich natürlich halt auch in ganz krassen anderen Erlebnis, Erfahrungsschatz habe und das halt natürlich dann so mit einfließt. Ne? Wenn ich jetzt.
Du vergleichst halt.
Also, das ist so wie wenn Lehrer früher gesagt haben, niemand kann 100% haben, weil nur ein Muttersprachler kann irgendwie in einer Sprache 100% haben. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Costa Rica vergleichen würde, dann wäre die Biodiversität, also nichts ist krasser als die Biodiversität in Costa Rica. Deswegen habe ich halt die Tierbeobachtung und so ein Mittelding gemacht. Aber. Ja, aber es war halt intensiv, arschkalt und.
War es herausfordernd?
Ja. Also schon in dem Sinne, dass es für mich halt natürlich wieder ein krass anderer Alltag wieder so ein bisschen ist. Das ist schon einmal eine Herausforderung, in der Handy- und PC-Arbeit an 10. Stelle waren. Also das ist schon mal irgendwie so ganz anders für mich. Und aber halt eben auch. Ein relativ strukturierter Alltag auch. Alles Dinge, die ich ja selten habe. Also
findest du?
Ja, weiß ich nicht. So empfinde ich das zumindest.
Hattest du denn das Gefühl, du verpasst was, während du da bist?
Ja, aber nur,
also nicht jetzt
nur
auf
bei unserer Tochter. Also,
ja.
Das ist halt eben das total irre.
Geschäftlich? Nee. Hast du an unser Geschäft gedacht? Oder?
Nö, eigentlich relativ wenig, weil ich ja das alles auch darauf hinaus geplant habe, dass ich diese 14 bzw. 16 Tage offline war. Mhm. Alle Podcasts sind vorgeplant gewesen, alle Videos sind vorgeplant gewesen. Instagram war ein bisschen ruhiger, aber ich habe ja dann sowieso Internet gehabt und ein paar Sachen gepostet. Aber ja, nee, das war eigentlich ganz geil, das Handy ein bisschen links liegen zu lassen.
Okay, und was habt ihr denn für Tiere gesehen? Also ein bisschen habe ich ja, ich weiß, es waren unheimlich viele Elefanten da. Und ich weiß ja eigentlich, vielleicht jetzt die Frage, hat sich deine Einstellung zu Elefanten geändert?
Welche Einstellung habe ich denn vorher gehabt?
Naja, so als Guide, das teile ich ja, hat man da Angst vor Elefanten? Nein, man hat aber den größten Respekt vor Elefantenbegegnungen. Fasse ich das richtig zusammen?
Also.
Hast du jetzt eine andere Einschätzung? Hast du mehr lernen können? Habt ihr das überhaupt gemacht? Also es ging ja um Tracks und Zahlen. Habt ihr denn auch Tiere beobachtet und deren Verhalten analysiert? War das auch Teil des Kurses oder wenig, weil keine Tiere da waren oder wenig, weil es auch einfach nicht Teil des Kurses sein sollte?
Letzteres. Also wir haben hauptsächlich uns die Spuren der Tiere angeschaut und wir sind jetzt nicht den Tieren hinterhergelaufen und haben die aufgesucht
und beobachtet
und irgendwie so interpretiert, wie jetzt ein Elefant reagieren würde, wenn wir XY machen würden.
Aber redet man da nicht am Anfang drüber, einfach aus Sicherheitsgründen auch? Wie verhalten wir uns, wenn wir den
natürlich, oder? Ja, klar, das ist ja sowieso, ist ja bei uns zum Beispiel auf unseren Gruppenreisen in Botswana, mache ich ja auch vorher halt ein Briefing, so hey, Leute, klar, wir sind hier in der Wildnis. So, wenn jetzt der Fall der Fälle sein sollte, dass ihr im Camp lauft und da irgendwie ein Löwe im Camp ist, was passieren kann, oder eine Hyäne oder ein Leopard oder aber ein Elefant oder ein Büffel, dann reagiert man so.
So und so. Mhm.
So, und das Wichtigste ist eigentlich immer, niemals zu rennen. Und aber grundsätzlich ist es nicht wirklich Teil des Ganzen gewesen. Wir haben allerdings das ein oder andere Erlebnis gehabt mit hauptsächlich Elefanten.
Das sind immer die Elefanten, oder?
Die relativ intensiv waren, von denen ich dir auch noch nicht alle erzählt habe.
Also eine weiß ich ganz, du hattest angeschnitten, weil ich meine, wir hatten ja dann doch Kontakt 2 Wochen lang jeden Tag und ein bisschen haben wir gesprochen und du hast mir eine Nachricht, als du auf dem Primitive Trail warst, auch per Garmin-Nachricht geschickt. Garmin, wir haben immer das Garmin Enrich dabei, auf jeder Reise aus Sicherheitsgründen. Das ist ein Sicherheitstool, damit kann man per Satellit einen Notruf absenden. Und da gibt es auch einen Knopf, wenn wir den drücken, kommt ein Hubschrauber. Das müssen wir natürlich aus Sicherheitsgründen machen für unsere Teilnehmer. Und dieses Gerät hattest du auch dabei und damit können wir über Satellit auch SMS versenden. Und du hattest das Bedürfnis, mir eine SMS zu senden, einfach um zu fragen, wie es mir und der Kleinen geht. Und dann haben wir, ich glaube, 4 SMS hin und her geschrieben. Und du hast mir geschrieben, dass ihr jetzt in einer Nacht einen Elefantenbullen da hattet, der auch voller Hormone steckte. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ist das die eine Erfahrung? Gab es noch mehr? Erzähl, was habt ihr denn für Tierbegegnungen?
Hab ich dir das Video gezeigt?
Nein, aber erzähl, beschreibe es. Ist das jetzt diese Nacht
Nein,
beim
also,
Primitive Trail?
Also,
okay.
So, wir haben ein, also
was ist passiert?
Also, am allerersten Tag, beim allerersten Walk, haben wir, würde ich sagen, so auf 20 Metern Elefantenbullen gehabt, der ein bisschen den Kopf geschüttelt hat und uns entgegengekommen ist und halt sich groß gemacht hat. Dazwischen, zwischen uns und dem Elefanten, war noch ein Flussbett. Mhm. Das war relativ entspannt. Also, da zucke ich noch nicht mal. Ansatzweise.
Vielleicht muss man ein bisschen erklären, was bei Elefanten, wie die reagieren. Also oft ist das so, dass Elefanten eigentlich nur täuschen. Vor allen Dingen junge Elefantenbullen, die ihre Grenzen auch noch testen, die ihre Hormone noch nicht so ganz verstehen, ist das oft ein Testen. Gefährlicher ist es bei Elefantenkühen und vor allen Dingen, man nennt sie die Breeding Herds, also Elefantenfamilien, die in großen Gruppen kommen, wo kleinere Elefantenbabys dabei sind. Da ist es wirklich ernst und gefährlich. Und jetzt bin ich ja selber Mutter. Ich muss sagen, die gefährlichsten Tiere auf der Welt sind Mütter. Und ich kann auch verstehen, warum. Der Mutterinstinkt kickt einfach ein und die wollen ihre Babys beschützen. Und deshalb bei Elefanten wirklich gefährlich wird es mit Kühen, mit Müttertieren. Und die Bullen, die jungen Bullen, die machen das eigentlich meistens eher vortäuschend. Also, dass da wirklich was passiert, das ist eher selten, aber es passiert. Also, es ist gerade erst wieder in einem Reservat, das wir gut kennen, ein Mann zertrampelt worden. Oder der CEO des Reservats tatsächlich. Oder auf einer anderen, tatsächlich leider auch zu Fuß Walking Safari. Ich glaube, in Tansania wurden auch zwei Touristinnen.
Zwei ältere Damen.
Zertrampelt. Also das ist, deshalb haben wir als Guides auch wirklich den größten Respekt vor Elefanten, weil wenn da was passiert, dann ist es wirklich gefährlich, weil die sind einfach tonnenschwer und riesig. Aber, genau.
Und Büffel.
Büffel,
so.
Ja.
Und naja, das war so eine Sighting, das eine. So, dann sind wir beim Primitive Trail. Das ist halt eben auch das Krasse. Erinnerst du dich bei unserer Ausbildung? Da waren wir hinten in der Nähe von Kudum. Mhm. Da bist du vorne auf dem
Trackersitz auf dem gewesen. Trackersitz das gewesen. War eine Mutterkuh. Mhm.
Und
dann kam Bulle. Mhm.
Und dann sind wir da so rumgefahren. Es war relativ dicht. Es ist ja Dezember gewesen. Es ist sehr grün gewesen.
Plus,
und
da sind Wälder. Da waren immer so kleine Teile von richtigen Wäldern.
Dieser Elefant hat sich ja nicht bewegt. Weshalb wir ihn auch nicht hören konnten, außerdem waren wir mit einem lauten Fahrzeug unterwegs. Und dann habe ich nur durch so ein ganz kleines Loch habe ich was gesehen, so was Grau, was sich so ein bisschen bewegt hat. Und zum Glück habe ich dann in dem Moment angehalten und wir haben uns einfach beide erschrocken. Und
du meinst beide nicht Sebastian und ich, sondern der Elefant und wir Menschen im Auto.
Genau. Und dann ist der Elefant hat eigentlich, der kennt nur so zwei Konfliktmöglichkeiten oder Lösungen, das ist Fight or Flight.
Mhm.
Und wenn er die Möglichkeit hat und sich nicht zu sehr bedrängt fühlt, dann wird er eigentlich immer die Flight-Lösung. Also
ich glaube, das
Flucht.
Muss man auch generell sagen. Die Tiere greifen selten an, weil ein Angriff ja auch immer bedeutet, dass sie sich verletzen können.
Genau.
Und eine Verletzung auch immer langwierig den Tod bedeuten kann. Das
Nothing
heißt, Tiere.
Dies. Peacefully.
Genau. Tiere versuchen Konflikte eigentlich immer zu vermeiden. Wie gesagt, Mütter sind eine Ausnahme, weil sie sich ja selber in eine potenzielle Gefahrensituation bringen.
Und so, wir sind auf jeden Fall gelaufen. Wir sind ja eine Gruppe von 5 Teilnehmern und 2 Guides. Und auf jeden Fall war da ein Elefantenbulle, der in dem Moment sich nicht bewegt hat und hinter einem Busch stand. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass Elefanten sich tatsächlich verstecken können, so groß wie sie sind. Das haben wir schon oft in unserem
Total
Leben
oft, ja.
gehabt und gesehen, dass sie sich halt tatsächlich, dass man sie nicht sieht. Und in dem Fall war es halt eben auch so, dass wir es nicht gesehen haben. Und da waren wir schon auf seiner Höhe, so, weiß nicht, so 10, 15 Meter.
An einem Busch.
An einem Elefanten.
Ja, also ein Busch und dahinter war ein Elefant.
Genau.
Ja.
So, und naja, er hat sich wahnsinnig erschrocken. Und in dem Moment ist eine Teilnehmerin in einem anderen Busch hinten in den Haaren
hängen geblieben.
Weshalb außer der Lead Guide die meiste Konzentration der Gruppe ihr galt. Es war einfach so, in dem Moment.
Hat sie aufgeschrien?
Nee,
oder?
Nee, aber also, ne, die Gruppe bleibt stehen und dann der Backup-Guide dreht sich um und schaut nach der Gruppe. Warum sind die stehen geblieben? Ist ja total krass, was die halt alles wahrnehmen.
Warte mal, der Backup-Guide war gar nicht hinten?
Nee, zwei laufen vorne. Hinten läuft niemand.
Ach, krass.
Ja, genau, zwei laufen vorne. Der eine, der Lead-Guide vorne, ist eher dafür zuständig, in welche Richtung gehen wir und welche Spuren sieht man hier eigentlich.
Und der Backup-Guide
ist
Schutz.
Eigentlich eher dafür da, Weite. Um halt eben in der Weite so zu schauen. So, und dadurch, dass jetzt hinten was los war, hat der Backup-Guide sich umgedreht, nach hinten geschaut. Lead-Guide ist 3 Schritte weitergelaufen, hat den Elefanten links gesehen, hat kurz aufgepfiffen, damit alle Bescheid wissen. Und in dem Moment war es eigentlich schon so, dass dieser Elefant einfach so aus dem Nichts dann weggerannt ist. Ne? Also
okay.
Das war halt wirklich so, der ist einfach. Aber ich war ganz hinten und ich sehe nur, wie 3 Teilnehmer nach hinten springen. Das ist eine Sache von Sekunden. Und dann einfach nur dieser riesengroße Elefantenbulle.
Und so, der ist gerannt.
Der ist weggerannt. Der ist nicht weggelaufen und hat nicht aufgeschrien oder sonst irgendwas. Der hat sich so erschrocken, dass er einfach weggerannt ist.
Ja.
Das war total irre. Ich war nur so, wow, shit, nice. So, dann die nächste Elefantenbegegnung. Wir haben auch andere Begegnungen gehabt. Auch wir haben auch, also ich empfinde die jetzt übrigens nicht als negativ. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil ich lerne aus solchen Situationen wahnsinnig viel und es ist ja auch wirklich immer gut, solche Erlebnisse zu haben. Und naja, das Herz pumpt auch ein bisschen schneller.
Das ist auch meins ganz nice. Pumpt, während du das erzählst.
Und wir haben auch, erzähle ich denn jetzt zuerst? Soll ich erst mit dem Elefanten weitermachen oder soll ich mit dem Löwen weitermachen?
Ach, bleib doch bei den Elefanten.
Okay. Ich weiß nicht ganz genau, welche Nacht das war. Ich glaube, es war die zweite Nacht.
Ja, du warst noch auf dem Primitive Trail und hast mich angefunkt, auf jeden Fall. Und jetzt zeigst du mir das Video dazu?
Ich glaube, ich zeig dir erst das Video. Drück auf, also ich bin aufgewacht.
Du bist aufgewacht, du hattest geschlafen.
Es war nach meiner Schicht, kurz nach
also
meiner Schicht.
Also nochmal kurz zu erklären. Ihr habt einen Primitive Trail gemacht, 4 Tage, 3 Nächte. Ihr habt mitten im Nirgendwo im südafrikanischen Busch geschlafen. Kein Zelt, ein Biwak. Also eigentlich habt ihr auf einer Matratze, auf einer dünnen Isomatte geschlafen. Im Schlafsack
genau. Von
5 Teilnehmern und 2 Guides. Habt ihr euch abwechselnd Nachtwache gehalten?
1,5 Stunden pro Person.
Eine Person alleine hat Nachtwache gehalten. Genau. Da war nicht ein ausgebildeter Guide immer wach, sondern
nee.
Wow. Okay, let's see. Und das war jetzt in der zweiten Nacht wahrscheinlich. Ja. Du bist aufgewacht und da waren die Guides schon wach.
Ja.
Okay, ich sehe hier gerade ein Video mit einem Lagerfeuer, dann die 2 Guides mit ihren Gewehren und ein riesiger Elefant im Hintergrund. Ich krieg Gänsehaut. Oh Gott. Okay, jetzt gerade passiert nichts. Der Elefant bleibt stehen. Die Guides bleiben stehen. Der Elefant bewegt sich weiter. Die Guides bewegen sich mit dem Elefant. Quasi laufen sie parallel mit ihm. Und jetzt ist da ein Busch, hinter dem er jetzt stehen bleibt und in den er reingeht. War das jetzt ein Guide, der geschrien? Okay, oh. Der Elefant ist kurz auf euch zugelaufen und daraufhin hat der Guide geschrien. Also nicht geschrien, sondern dieses Geräusch gemacht. Wah.
Oh. Ja, ich glaube, jetzt läuft er weg. Ist er weggelaufen?
Ja, jetzt verschwindet er im Gebüsch. So, gut, danach hätte ich nicht mehr geschlafen.
So,
das, ich habe Gänsehaut.
Also das Krasse ist, schau mal hier am Anfang, siehst du das Bein? Also siehst du das hier, da, das Bein, das eine ist dunkel, die anderen sind hell.
Oh, ja. Ne?
Also der Elefant ist im Mast.
Was heißt das? Das ist ein Begriff, den man nutzt im Englischen. Ich weiß gar nicht, ob es da im Deutschen heißt es auch so.
Auf Mast, glaube ich.
Genau, das
also
heißt, der ist
überschüssiges Testosteron.
Genau, riesiges Hormonspiegellevel. Also stell dir vor, ein Mann, der wirklich will.
Der Elefant hat nur eine Aufgabe. Reproduzieren. Ja. Das ist alles, was ihn interessiert. Und ich habe natürlich relativ spät gefilmt. Also als das Video anfängt, da ist der Elefant ja schon eigentlich relativ nah,
entspannt
beziehungsweise
auch.
Eigentlich
also
sogar
nicht
schon
entspannt,
wieder
aber ja.
Ich bin aufgewacht von Hey! No! 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 Also in der fast höchsten Eskalationsstufe, weil dieser Elefant immer näher an uns gekommen ist und immer wieder so angetäuscht hat.
Ja.
Dass er halt, ne, und das ist halt eben, die Guides, die haben wirklich einen geilen Job gemacht. Die haben ganz genau im Nachhinein erklärt, was sie gemacht haben und warum sie es gemacht haben, damit wir verstehen, wie die Eskalation, das ist ein Dreieck der Kommunikation, und wo diese Eskalationsstufen halt sind.
Ich habe Gänsehaut, haben die richtig gut gemacht.
Und das, davor ist natürlich noch viel intensiver, aber ich meine,
da filmt man auch nicht.
Nein. Ich habe gerade geschlafen. Ich habe einen Buff über meinen Augen. Ja? Damit ich halt irgendwie, weil Lagerfeuer ja genau vor mir ist, ne? Also ich bin ja so ungefähr 1,5 Meter vom Lagerfeuer entfernt und das flammt ja die ganze Zeit und dann läuft ja der die Wache macht, ja immer irgendwie darum.
Boah, die haben echt alleine Wache. Ich weiß doch nicht, ob ich das machen wollte.
Auf jeden Fall habe ich halt eben dieses...
Ich höre halt eben dieses...
No! 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 Stop! No! Also,
und damit bist du aufgewacht.
Da bin ich aufgewacht und dann habe ich, hast du immer gesehen, so, oh, der ist ja ein riesengroßer Elefant, oh, krass. Und der kommt immer näher und dann wieder und weg.
So langsam näher. Bist du? Ich stände ja schon.
Ja, aber doch, ich bin da wirklich total entspannt.
Echt?
Total
ich entspannt. Hätte schon gestanden auf meinen Hinterbeinen, damit ich zur Not wegrennen kann.
Nein, ich habe überlegt, so, soll ich meine Taschenlampe auch noch anmachen? Dann habe ich gesagt, vielleicht ein bisschen eine krasse.
Nee, wir haben doch gelernt, auf die Elefanten ja, nicht eine krasse Eskalationsstufe,
so. Mhm. So, ja, bleibst du mal lieber still und dann. Ach, die haben das schon im Griff. Und dann irgendwann habe ich drüber
nachgedacht. Echt so entspannt warst du. Gott, ey. Und dann, das ist ja ultra gefährlich.
Und dann habe ich irgendwann. Ja, hör mal. Hast ja ein Handy hier neben dir liegen. Und dann habe ich erst gefilmt. Also erst viel zu spät. Aber davor war es nochmal. Also dieses No-No war davor nochmal viel intensiver.
Ja, und wie haben die diese Eskalation beschrieben?
Es geht halt darum, dass du halt eben nicht ganz oben einsteigen sollst mit der Eskalationsstufe, weil dann hast du ja nichts, um zu eskalieren.
Ja.
Also,
ne, also sondern zum, du sagst ihm
gleich, no. Ich habe dann gefragt, ich so, habt ihr die Waffen geladen? Also hattet ihr schon geladen? Und ich sagte, nee. Also das ist ja die extremste Eskalationsstufe.
Ja, das willst du ja auch nicht. Kein Guide möchte ein Tier erschießen.
Und der hat halt gesagt, so, wenn du einmal eskalierst, kannst du nicht mehr
eine Stufe
runtergehen. Mhm. Das heißt, du musst halt langsam aufbauen, um zu schauen, wo ist die Grenze. Weil wenn du dann zurücktrittst, wird das Tier immer versuchen,
einen Schritt weiter zu gehen
und das halt eben dann die Kontrolle zu übernehmen. Also musst du immer in der Kontrolle sein. Haben die richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht.
Und das heißt, die haben angefangen mit einem leisen No oder sich groß gemacht?
Nein, am Anfang
oder?
Ist es so einfach nur ein Räuspern. Hallo, hier bin ich.
Das ist auch das, was wir bei den meisten Elefantensituationen, und wir haben ja abgesehen von unserer Ausbildung, dass wir selber Touren führen, auch schon unglaublich viele Safaris mitmachen dürfen, ja. In den unterschiedlichsten Regionen des südlichen Afrikas mit den unterschiedlichsten Guides, total toll, was wir alles erlebt haben. Und ich weiß auch, dass das erste immer so ein kleines Räuspern war.
Das ist immer so ein Räuspern. Oder einfach
so ein bisschen,
nur,
hey, hier bin ich.
Dich, oder dass du halt aus dem Schatten in die Sonne reingehst, damit das Tier dich ganz klar identifizieren kann. So,
ja.
Hey, hallo, hier ist jemand. Das ist so quasi so die erste Stufe.
Da muss man nämlich auch dazu sagen, dass die Elefanten ziemlich blind sind.
Ja, nicht ziemlich blind, aber sie
aber
sehen
bis
halt
auf
eben
20 Meter
nicht so
sehen.
Gut. Sie haben große Ohren, weil sie sehr gut hören.
Ja.
Aber, ne,
und sie nehmen die Vibration natürlich im Boden sehr gut wahr.
Du machst dich präsent, indem du halt in die Sonne gehst, damit die ganz klar die Kontur sehen. Wenn das nicht reicht, dann nimmst du die Gruppe und gehst in so, ne, machst dich ein bisschen größer. Wenn das nicht reicht, ist dann die nächste.
Dann
du
wirst
gehst
du
so
lauter.
Räuspern, so. Wenn das nicht reicht, dann sagst du, hey, no, stop it. Oder was auch immer dein Wort ist. Einfach nur, um klar mit dem Tier zu kommunizieren. Dann der nächste Schritt.
Ist jetzt nicht so, dass die verstehen, was stop
mal,
heißt.
Nein, irgendwann mal vielleicht auf den Oberschenkel zu klopfen und so weiter. Du eskalierst es halt immer eine Stufe mehr. Und dann die letzte Stufe ist natürlich halt einmal die Waffe durchladen. Und dann die allerletzte ist natürlich drauf.
Das heißt, dieses Durchladen kennt vielleicht die Tiere noch davon, dass sie gejagt wurden.
Das ist so unnatürlich, dieses Klicken von
Metall.
Dieses
Geräusch, ja.
Dass das halt tatsächlich ganz oft als letzte Instanz reicht.
Also, das ist ja gut zu wissen, das wusste ich auch noch nicht.
Dieses, so, und am Ende.
Aber das heißt, das weiß man auch dann theoretisch, wenn ich jetzt. Völlig utopisches Beispiel, aber ich bin allein im Busch, da kommt ein Elefant, ich habe keine Waffe bei mir, ich habe aber einen Schlüsselbund, dann könnte ich den klimpern als höchste Eskalation, weil das ein so unnatürliches
Maybe.
Geräusch ist.
Maybe.
Wir sprechen jetzt über Survival.
Maybe.
Maybe.
Aber ganz wichtig, also auch weil wir diese Erfahrung gemacht haben, also zum Beispiel, ich habe mich.
Du hast dich sicher gefühlt.
Keinster Sekunde. Es ist so, ich habe so ein krasses Urvertrauen. Also erstens haben die mir wirklich gezeigt, dass sie es drauf haben, mit all ihrem Wissen, was sie mit mir geteilt haben. Und dann, wir haben dann später an dem Abend, war dann nochmal irgendwie ein Elefant, der ein bisschen weiter weg war. Und das war immer, die Regel war immer, wenn man auf Toilette gehen muss, dann steht man auf. Man geht nicht einfach auf Toilette, sondern fragt die Person, die gerade Wache hat, wo man hingehen kann. Bin ich aufgestanden und Marie habe ich gefragt, ich so, hey, wie schaut's aus? Alles safe oder so? Und sie meinte so, ja, da vorne ist ein Elefant. Und dann Johann, der andere, der Lead Guide, hatte sie geweckt. Und dann, Motto, hey, pass mal auf, da ist ein Elefant. Und dann ist er mit ihr eine halbe Stunde Wache gemacht.
Das heißt, das war natürlich in Ordnung, dass man die Guides dann weckt.
Ja, man hat die Guides immer geweckt, wenn irgendwie mal was war. Wir haben auch mal eine Hyäne direkt am Camp gehabt und so. Dann hat man die geweckt und gesagt,
das wusste ich auch noch.
Pass auf, das ist Stand der Dinge. Also man ist so gesehen halt wenn nichts ist, ist man alleine und wenn was ist, dann weckt man die und die sind, stehen wie eine Eins Klar. sofort da, ne? Naja, und also wirklich, ich bin wirklich entspannt, weil ich halt so, wie schaut's aus? Ja, da ist ein Elefant, dann bin ich aber, alles klar. Bin in die andere Richtung gelaufen, hab gegen Baum gepinkelt, wieder zurück und hab mich wieder reingelegt.
Aber ist das nicht auch gefährlich, wenn man irgendwann so entspannt wird?
Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt, das ist wirklich, für mich ist es ein riesengroßer Unterschied, ob ich leite, eine Gruppe leite, wie ich das zum Beispiel in Botswana mache. Da bin ich natürlich überhaupt nicht so entspannt, weil ich eine Verantwortung habe. Oder ob ich jetzt einfach nur ein Teilnehmer bin.
Weil du die Verantwortung abgibst.
Der jetzt einfach da ist. Wenn ich gebraucht werde, dann kann ich meine Rolle innerhalb von einer Millisekunde ändern. Aber wenn ich nicht darum gebeten werde und ich bin da jetzt erstmal auch als reiner Teilnehmer anwesend, dann kann ich ja auch nicht hingehen und sagen, so Leute, braucht ihr Hilfe? Wer bin ich denn?
Ich rede nur von deinem Gefühl, aber das erklärt's, ja.
Also, so, deswegen habe ich bis zu dem Moment habe ich da vollstes Vertrauen und war am Ende auch genau richtig. Also, die Situation war angespannt, aber
Habt ihr darüber gesprochen? Wie haben die anderen Teilnehmer das wahrgenommen?
Ja, wir haben ganz offen über die Reaktion, über diese Pyramide zum Beispiel halt gesprochen, damit man versteht, wie die Eskalationsstufen sind. Und alle haben erzählt, wie sie so wahrgenommen haben. Und da wurde ganz offen drüber gesprochen. Und das war halt auch dann auch kein großes
wie
Thema
Wie haben die anderen
mehr.
Das wahrgenommen? Hatten Leute
ja, halt
Angst?
Auch crazy, ne? Nee. Ich glaube,
Man hat da schon so ein Urvertrauen,
dass niemand Angst gehabt hat. Also, weil, naja, das Ding ist halt, wenn du so ein Video siehst, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch viel zu spät quasi halt auch angefangen. Ne? Da ist ja die ganze Action auch schon wieder vorbei und ich habe jetzt versucht, diese Action ein bisschen zu erklären. Das war.
Plus, man ist da ja auch schon irgendwie 10 Tage im Busch. Das ist nicht der erste Elefant.
Naja, ich denke mal, wenn man halt vielleicht Elefanten nur irgendwie aus Zoo oder irgendwie so kennt oder halt eben. Also, ich finde das. Ja, also man hat das. Also, sowohl Mensch als auch Tier hat halt etwas empfunden in dem Moment. Ne? Also für den, ich meine, ist ein Elefant in Mast. Ne? Der ist natürlich halt schon sehr irrational, aber nichtsdestotrotz war der am Ende einfach nur neugierig. Was ist das da? Der konnte das ja gar nicht so richtig einschätzen.
Ich glaube, das ist auch das immer mein Mantra oder auch wenn Leute mit mir reden, ob ich nicht Angst habe, in Südafrika eine Reitsafari zu machen, das ist doch so gefährlich. Oder Angst vor dem und dem Tier habe, Kajaken mit Orcas. Und ich sage immer den Leuten, Tiere wollen dich nicht angreifen. Nein. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Also, Tiere wollen nicht töten, außer sie müssen essen. Aber
Fight or flight.
Das ist halt und eben eigentlich eher flight, weil das ist das Sicherere.
Genau, so bei einem Büffel ist das eine andere Geschichte.
Es gibt ein paar
Ausnahmen. Da hältst du halt wirklich Abstand. Oder bei einem Hippo außerhalb vom Wasser hältst du wirklich krass Abstand und solche Sachen. Aber das ist halt eben, Guides sind ausgebildet, sie sind Profis.
Und sehr erfahren.
Sehr erfahren.
Also wenn man natürlich so einen Kurs macht in dem Bereich, dann hat man Guides, die wirklich sehr erfahren sind.
Total. Und Guides, die halt eben auch noch Lehrer sind. Das sind wirklich die Top. Genau. Also Das muss man ja auch natürlich dazu auch noch wissen. So,
und dann, lass uns doch noch, oder was wolltest du sagen?
Eine Löwengeschichte.
Darauf wollte ich doch auch gerade hinaus, auf die Löwen. Also darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ich weiß, dass du kurz Löwen gesehen hast.
Am allerletzten Abend sind wir auf einen Hügel gelaufen für den Sonnenuntergang.
Okay, davon habe ich noch gar nichts gehört.
Und dann haben wir uns den Sonnenuntergang angeschaut und das zeigt halt eben diese Nummer, dass Tiere einem eigentlich nichts wollen. Weil wir haben unser Camp aufgebaut, sind auf diesen Sonnenuntergangshügel gelaufen, der so ein paar hundert Meter von unserem Camp entfernt war.
Stell mir so eine richtige König der Löwen-Szene vor, ja, so, wie der so, da so,
so,
ja.
So ein bisschen und so. Und dann stehen wir da oben und schauen uns die Landschaft an und dann zum Schluss, bevor wir runtergehen, scannen wir noch so ein bisschen mit den Ferngläsern und dann sagt Johann, holy shit, that's a lioness. Und ungelogen so 70 Meter von unserem Camp.
Also nicht dem stationären Camp, sondern dem Primitive Trail, wo ihr eigentlich nächtigen wolltet.
Wo unsere Isomatten schon alles aufgebaut ist. Wir sind angekommen, haben alles aufgebaut, haben Kaffee getrunken, haben da gequatscht. Und 70 Meter neben uns war halt eine Löwin hinterm Busch, die da geschlafen hat.
Ja.
Und dann sind wir da hoch auf den Hügel und dann von da oben haben wir sie dann gesehen. Oder vielleicht waren es auch 100 Meter, ist auch egal. Und dann sind wir wieder zurück und haben einen ganz normalen Abend gegessen, haben unser
Lagerfeuer
gemacht.
Also ihr habt euer Camp nicht umgezogen?
Nee, und dann, weil die Sonne dann untergegangen ist und Löwen sind ja nachtaktive Tiere, hat sie sich dann irgendwann in Bewegung gesetzt. Naja, und dann ist sie
aber
halt,
hat jemand die ganze Zeit da gestanden und die Löwin beobachtet, oder nein?
Nein, man schaut einfach mal wieder. Immer mal wieder. Aber nur, um sie nicht zu verpassen. Weil die wussten halt eben auch ganz genau, die wird nicht zu uns kommen und schauen, was wir sind. Die wird einen riesengroßen Bogen machen.
Weil sie auch Angst
hat. Und das hat sie natürlich gemacht. Wir haben sie dann ganz kurz gesehen, wie sie einen riesengroßen Bogen gemacht haben. Es war nicht eine, es waren dann tatsächlich zwei Löwinnen, die dann halt um unser Camp quasi gelaufen sind. Und dann sind die halt eben diesen Hügel hoch, wo wir gerade hergekommen sind. Und dann war halt die ganze Nacht ein mega Konzert.
Die haben gebrüllt die ganze Zeit.
Also nicht nur die, sondern halt eben das ganze Pride oder verschiedene Prides, die da unterwegs waren. Das war Wahnsinn. Die ganze Nacht.
Also verschiedene Rudel. Ja. Ja. Cool. Hammer. Und schläfst du da?
Ja. Ja, ja.
Ja, das ist ja Hammer.
Muss ich.
Ich meine, klar, warum sollte man das Camp woanders hinsetzen, wenn man 5 Kilometer weiter läuft, was man nicht schafft in der Zeit? Kann da ja auch ein Löwenrudel sein oder ein Leopard. Oder
genau.
Wird ja nicht ungefährlicher. Also das ist ja die Wildnis.
Wir haben
also
Leoparden nachts gehört, wir haben Hyänen. Also ich bin irgendwann aufgewacht.
Magst du noch mal einen Leoparden machen?
Nee, warte. Ja, nee, am Ende ist
Ja.
Leoparden haben wir nachts gehört oder in der Nähe gehabt. Hyänen hat uns eine erste Nacht besucht und den Felix auf Trab gehalten. Die ist dann immer so hinterm Busch und hat sie geschaut. Dann ist sie wieder hinterm Busch und ist sie von der anderen Seite. Dann ist sie rein.
Eigentlich hörst du, hört sich das süß an.
Und dann drumherum. Und sie hat von der anderen Seite versucht, irgendwie ein bisschen näher zu kommen. Das war dann immer so, der musste immer irgendwie hin und her rennen. Habe ich alles erst am nächsten Tag erfahren. Habe ich nichts mitbekommen. Also ich
am Ende sind
wirklich,
Tiere ja auch neugierig.
Schlaf da wirklich gut. Also wir haben, ich glaube, der Primitive Trail, aber wir reden wirklich lange, ne?
Ja.
Also eine lange Folge, 1,5 Stunden, glaube ich, waren dann auch nochmal an, nicht 1,5 Stunden, sondern das waren
4 Tage,
so
3 Nächte,
34
ne?
Kilometer, die wir gewandert sind, mit dem ganzen Gepäck, ne? Also ich habe über 20.
Was habt ihr jetzt alles dabei gehabt? Isomatte, Schlafsack, war ja kalt.
Bivi.
Die Anziehsachen, die ihr brauchtet.
Genau.
Und dann
also ich
Essen wahrscheinlich. Essen. Was habt ihr gegessen?
Die haben viel Trockennahrung, südafrikanische Trockennahrung zur Verfügung gestellt. Die hat wirklich echt grottig geschmeckt. Also wirklich,
vor allem wahrscheinlich, nachdem du so gut gekocht wurdest die Tage davor.
Also ich habe am letzten Tag dann gar nichts mehr gegessen, weil ich habe es aufgekocht, ich habe es nicht runterbekommen. Mittags gab es immer so verschiedene Sachen, so Cracker, Avocado.
Und das habt ihr auch alles noch mitgeschleppt, genau. Dann Kocher
also
wahrscheinlich,
also jeder hat sein Essen
Teller.
Dabei gehabt.
Ja.
Und auch seinen Kocher selber dabei gehabt und sein Besteck und sein Geschirr und so weiter, alles dabei gehabt. Ja. Fernglas, also ist ja auch alles schwer.
Aber duschen kann man dann natürlich nicht.
Nee,
gab es da einen Fluss, wo man mal schwimmen geht? Auch nicht. Wasser habt ihr mitgeschleppt dann wahrscheinlich?
Genau, jeden Morgen und jeden Abend haben die im Busch Kanister ausgestellt, also die haben, bevor die den Trail gemacht haben, haben die halt, ich glaube, an einer Stelle haben die 55 Liter hingestellt und an einer anderen Stelle hatten die, glaube ich, auch nochmal 30 oder 40 Liter. Ist man abends hingelaufen, hat seine Flaschen aufgefüllt.
Ich dachte, die haben erst das aufgestellt, wo das Wasser reingetaucht
ist. Nein. Also Kanister hingestellt. Ja. Und da haben wir, das ist das Einzige, was wir quasi
künstlich. Ich meine, wir haben ja auch mal so eine Wanderung gemacht. Wir sind ja auch mal 3 Tage durch ein Reservat gewandert in Südafrika. Und da hatten die das, glaube ich, auch so, dass an bestimmten Stellen Kanister standen, wo wir Pause gemacht haben. Das heißt, da war die Route ja ein bisschen vorgelegt. Da ist man von Ost nach West durchs Reservat gelaufen, 3 Tage. Und das heißt, da war bei euch das ja auch so ein bisschen festgelegt oder die wussten, wir müssen hier hin, damit wir Wasser haben.
Du musst halt abends an dieser Wasserstelle.
Das dachte ich mir nämlich, für 4 Tage das Wasser auch noch mitschleppen geht ja eigentlich gar nicht.
Aber das ist interessant. Interessant ist, dass 7 Personen 4 Tage um die, ich glaube so um die 70 Liter verbraucht haben.
4 Tage, 7 Personen, 70 Liter.
Also 10 Liter pro Person für 4 Tage. Das bedeutet,
das ist normal.
Das sind 2,5.
Ja, das ist doch ganz normal.
Naja, wenn du überlegst, also das ist jetzt so ungefähr so 2,5 Liter pro Person pro Tag. Das heißt, wir haben ungefähr 9 bis 10 Liter pro Person für diese 4 Tage verbraucht. Wenn du mal überlegst, dass zu Hause einmal auf Toilette gehen 6 Liter bedeutet.
Ja, natürlich ist es nur das Trinken. Das ja, ist, aber wir gehen ja hier zu Hause nicht in unserem Gebüsch kacken.
Nein, aber apropos kacken, wollen wir darüber sprechen? Nein, wollen wir nicht, aber Schaufel.
Ja, aber ich fange hier trotzdem nicht an.
Toilettenpapier verbrennen.
Ja.
Leave no trace. Das haben die wirklich.
Mache ich hier trotzdem nicht.
Nein,
es geht ja jetzt nur ums Trinken.
Ich finde krass, wie wenig Wasser man braucht.
Klar, wenn es nur zum Trinken ist.
Das ist total irre.
Dann, ja.
Und, ja, und zum Kochen. Mhm. Wir haben ja eine Trockennahrung und so weiter. Und das ist schon echt irre, wie wenig wir da halt einfach konsumiert haben.
Und wenn du das jetzt so alles mal Revue passieren lässt. Für wen ist diese Reise?
Ich glaube,
wer sollte da nächstes Jahr dran teilnehmen?
Also natürlich muss man halt schon jetzt nicht, wenn erstmal das gehört haben, sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, 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 nein. Also wenn man jetzt noch irgendwie zuhört und das irgendwie das spannend fand und sich für Wildnis und Tiere und solche Erlebnisse und auch sich das zutraut, so lange draußen zu sein. Es sind 14 Tage Zelten, also 10 Tage Zelten und 4 Tage draußen sein, ohne sich zu waschen. Also, dafür muss man halt.
Das Schöne ist ja, dass man die anderen Teilnehmer bis dahin dann schon kennengelernt hat, 10 Tage.
Genau, ja, das
und
war
es
auch.
Und es sitzen ja alle im selben Boot.
Das war
Boot.
Total spannend und es geruchsmäßig ging's eigentlich.
Dazu kann ich gerne sagen, Sebastian ist gestern nach Hause gekommen. Ich habe gestern schon die erste Wäsche gewaschen. Und es riecht hier nach Lagerfeuer bei uns zu Hause.
Ja, wir wurden halt einfach alle geräuchert.
Und ich glaube, ich muss die Wäsche nochmal waschen, weil es riecht immer noch nach Lagerfeuer. Und das ist es halt. Ich glaube, jeder kennt das auch vom Campen. Man packt auch zu viel ein und am Ende riecht man braucht auch nur einen Pulli, weil der riecht nach Lagerfeuer und das überdeckt alles. Jo.
Genau. Lina hat gerade das Tagebuch gerochen und es riecht nach Lagerfeuer.
Lagerfeuer. Ach, ist doch cool.
Das ist total krass.
Also jemand, der Lust hat auf Wildnis, auf auch wirklich, wie du sagst, intensives Lernen, Eintauchen in die Natur. Nicht unbedingt, um Tiere zu beobachten und tolle Tierfotos zu machen.
Nee.
Da gibt es bessere Reisen. Aber wirklich auch vielleicht über sich selber zu lernen. Mehr Umweltbewusstsein vielleicht
absolut.
Auch. Für den wäre das was.
Nee, absolut. Also das ist genau. Also man
und wer war dabei? Da waren ein Paar dabei und tatsächlich noch ein Vater mit seiner Tochter. Ne? Also
genau.
Sehr bunt eigentlich.
Ja, ja,
ne?
Ja. Und es war total harmonisch und es war total cool. Wir haben uns sehr, sehr gut. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht.
Ja, das hast du mir heute Morgen erzählt,
also
dass
wirklich,
du viel gelacht hast.
Wir haben wirklich viel gelacht. Die haben aus jedem Satz einen Song gemacht. Also, ne, so, keine Ahnung. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und auch die Guides waren total klasse. Also wirklich, Jared und Johann, es hat extrem viel Spaß gemacht. Und
also können wir das doch abschließen mit intensiv, spaßig und arschkalt.
Genau, das sind vielleicht diese drei Wörter, die das beschreiben. Und es ist natürlich so, dass man die Basics natürlich nicht lernt auf so einer Reise in 10 Tagen oder 14 Tagen, für die eine ganze Ausbildung angesetzt ist, ne? Also dafür fehlt
die
Zeit.
Nein, das ist
Zeit,
eine,
ne?
Wilderness Trail Experience.
Genau. Das ist einfach das, was man da bekommt. Und das ist ziemlich cool. Und das kann jeder machen. Wie gesagt, ich war der Einzige, der halt eben.
Man braucht keine Vorqualifikation. Man muss Englisch sprechen können,
genau,
natürlich.
Genau,
und verstehen können.
Genau.
Wobei, ganz ehrlich, also man muss gutes Englisch können, aber die ganzen Vögel kennt man sowieso nicht, die Begriffe. Also
man lernt eh einfach alles neu, also
genau.
Die ganzen Wörter. Und naja, und wenn man Bock hat, also ich meine, man hat am Ende auch eine Qualifikation, ein Zertifikat.
Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast ein neues Ausbildungslevel.
Genau, ich bin
und
Level 3.
Cybertracker. Was ist das? Welche Assoziation ist da?
Cybertracker ist eine weltweit anerkannte, eine der ältesten.
Da haben wir vorher auch noch nicht gewusst. Sebastian hat mir irgendwann, er hatte ja dann Internet und dann geschrieben, so am zweiten Tag, so, ich werde hier wirklich geprüft und krieg eine Auszeichnung.
Ja,
ich so, ja, das
ich bin jetzt
dachte ich doch auch. Aber
zertifizierter
so ganz
Tracker.
Und, Level 3.
Und es gibt sogar, also es ist, dieser Eintrittslevel ist auf 4 Level aufgeteilt. Wenn man 70% hat, ist man Cybertracker Level 1. 70 bis 80% Level 2. Ne. Nee, andersrum. 80 bis 9, doch. 70 bis 80 Level 1, 80 bis 90 Level 2, 90 bis 99% Level 3,
das, was du hast.
Und 100%, wenn du gar keinen Fehler gemacht hast,
dann hast du Professional.
Ja. So, und tatsächlich, und das, die Prüfung wird nicht von den zwei Guides gemacht, sodass die halt eben...
Ja, da war ich auch erstaunt. Da kam jemand extern und prüft.
Genau, also die zwei Guides wissen ja, was wir gelernt haben und könnten ja theoretisch halt auch uns prüfen. Es ist tatsächlich eine dritte, also eine Person gekommen außerhalb, aus Hoodspruit, die halt die Assessments für die Gegend macht. Und die hat halt zwei Tracks rausgesucht, die wir gar nicht kannten.
Ja.
Und entsprechend konnte auch niemand Professional bekommen. Lustigerweise habe ich mich verleiten lassen, hätte den einen Track, obwohl wir ihn nicht gehabt haben, hätte ich ihn richtig haben können. Habe ich am Ende aber nicht, ist egal. Und ich habe das Ganze mit 96% abgeschlossen, was einfach ein mega Resultat
cool
ist.
Also, und ich muss auch sagen, du hast ja jetzt schon geschaut, was du noch für nächste Ausbildung machen kannst.
Ja.
Also Sebastian ist hyped.
Ja.
Also und tatsächlich war er früher nie derjenige, Prüfung, oh Gott, und lernen kann ich doch gar nicht und hier und da, ich merke mir doch nichts. Du warst da eher so, das ist eigentlich witzig, weil Sebastian ist so einer, ich kann alles, aber was Lernen und Prüfungen angeht, ist er eigentlich eher so, ich kann das nicht.
Ja.
Da sind wir genau andersrum. Irgendwie, ich bin bei vielen Sachen so, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, und bei so Prüfungen werde ich so, ja, da. Und jetzt, ich finde das total schön zu sehen, dass du sagst, du hast jetzt nochmal so ein, also gar nicht mal ehrgeizig, unangenehm ehrgeizig, sondern so positiv wie so ein neugieriges Kind eigentlich. Du möchtest jetzt noch so viel mehr in diesem Bereich Wildnis, Survival, aber auch auf anderen Kontinenten lernen. Mhm. Und das finde ich total cool. Und ich bin gespannt, was du als nächstes machst.
Weil du jetzt gerade gesagt hast, ich kann ja nicht lernen. Und ich kann es ja wirklich nicht. Ich habe dann gesagt, oh, was würde Line denn jetzt machen? Line würde jetzt irgendwie sich Karteikarten irgendwie basteln und das irgendwie aufzeichnen, auf die andere Seite den Namen schreiben. Ne? Hättest du gemacht.
Ja.
Obwohl du keine Karteikarten, wärst du vorbereitet gewesen und hättest Karteikarten mitgenommen. Habe ich aber nicht. Und das hätte Line gemacht. Line hätte sich dann irgendwo zurückgezogen und das irgendwie so gemacht. Und die anderen, die haben alle gelernt und saßen immer nachmittags da. Und ja, Sebastian kann einfach nicht lernen. Kann ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe Starlink angeschmissen und habe eine App programmiert mit ChatGPT.
Was?
Ja, ich schwör.
Du bist echt so nerd.
Ich habe eine App programmiert mit ChatGPT, wo man dann halt drüber fährt und dann, also du hast das Bild. Und dann steht da drunter die Größe des Tracks. Und wenn man dann drüber fährt, dann dreht sich diese Karteikarte, und auf der anderen Seite steht dann welches Tier und dann mit Hintergrundinformationen und so weiter. Und das habe ich halt digital dann gemacht. Und dadurch, dass ich halt so konzentriert an dieser App gearbeitet habe, habe ich dadurch
beim
gelernt.
Einpflegen,
ich habe sie nämlich nicht genutzt.
Du hast die Infos eingepflegt. Ja, sehr gut.
Und dann dachte ich so, was würde Line machen? Ja, das hat mir geholfen.
Ja,
wirklich,
das ist doch schön.
Richtig cool. Ich muss es dir eigentlich mal zeigen. Ich zeig's dir, weil ich möchte deine Reaktion sehen. Weil, schau mal, vielleicht habe ich sogar...
Oh, jetzt wird hier die Technik ausgepackt.
Nämlich sogar geöffnet.
Ach, du hast es sogar auf deinem Laptop gemacht.
Ja, warte mal. Oh, wo ist das denn? Visuelles Quiz. Warte mal. Ja.
Oh, wow.
Das ist
aber ich glaube, die Bilder hattest du mir mal geschickt. Da dachte ich auch so, was hat denn der da eingezeichnet?
Ja.
Okay, cool.
Hm. Hier, so, ne? Da hast du, und genau, ich habe, also, das ist auf jeden Fall die App. So, du hast dann hier Track Size.
Hat ja einfach eine App programmiert.
So, was könnte das sein? Ja, weißt du vermutlich nicht.
Ist das auch ein Vogel?
Ja.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, also ist ein Ground Hornbill.
Okay, ja, groß, ne? Klar.
So,
ja,
und 9 cm ist groß. Basierend darauf so, was ist das hier für ein Vogel?
Hm? Ach, du hast das abfotografiert,
genau.
Und dann eingespeichert.
Ja, und habe ich eine ganz einfach.
Wow.
Habe ich eine App programmiert.
Ja, richtig cool. Not macht erfinderisch. Hm?
So, und auf jeden Fall, was wollte ich gerade noch sagen? Genau, und ich habe. Genau, diese ganzen Notizen. Ich habe mein Handy genutzt, habe immer ein Bild vom Track gemacht mit der Karteikarte dazu, also wie groß ist der Track, und dann halt immer draufgeschrieben, was es ist, damit ich mir später halt eben anschauen konnte, was es tatsächlich ist.
Ja, krass. Richtig cool.
Ja.
Ja, und du hast es geschafft.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen
Damit
Dank.
Können wir doch abschließen.
Genau. Ich glaube, Bewegung ist draußen erkannt worden. Babysitterin ist zurück. Unser Kind ist zurück. Wir haben lange gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Fragen.
Ja, ich fand es total spannend, das auch mal so zu machen. Ja. Und es hörte sich wirklich nach einer coolen Erfahrung an. Und ja. Ich bin sehr stolz auf dich und ich bin wirklich gespannt, was du als nächstes machst.
Ich auch. Ich weiß es sogar schon.
Ach.
WFR, Wilderness First Responder. Das ist ein 10-Tage-Kurs, der auf der ganzen Welt angeboten wird. Viel in den USA, Island, Norwegen, Slowenien, Indien.
Oh, Indien.
Genau, und jetzt muss ich nur schauen, wann die Daten am besten passen, damit ich das machen kann. Weil das halt ein sehr, sehr krass intensiver Wildlife, Outdoor, Erste-Hilfe-Kurs ist.
Cool.
Also ich mache jetzt nächste Woche tatsächlich einen Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz hier in Hamburg, aber das sind irgendwie 8 Stunden Pillepalle. Das ist 10 Tage in der Wildnis überleben und First Aid lernen.
Cool.
Ja.
Ich mache ja auch noch einen Kurs. Im November mache ich einen Vogelkurs. Da steige ich noch mal
auch
mehr.
Auch im Greater Kruger, Makuleke.
Mehr in die Thematik ein. Ich freue mich auch total und ich finde es cool, viel Neues zu lernen.
Ja.
Und ich freue mich total, was wir da in den nächsten Monaten und nächsten Jahren noch alles so erleben, lernen, erfahren dürfen.
Total. Nochmal kurz abschließend. Tatsächlich ist das jetzt wirklich zufällig. Ich wurde von Naturecade dazu eingeladen, das zu erleben. Und diese Ausbildung, die Line jetzt zum Beispiel im November macht, die habe ich bei Naturecade gebucht. Also da hat Naturecade überhaupt nichts mit zu tun.
Haben einfach so viele coole Kurse, man kann sich da gar nicht entscheiden.
Und das ist halt richtig cool. Also wir nutzen es selber und wir sind da halt auch sehr mit Daniel im Kontakt und im Austausch.
Und da müssen wir mal sagen, mega fetter Name, weil es ist genau das, Natur und Bildung, Naturecade, Nature und Educate ist
mega.
Und es ist, auch wenn man selber kein Safari-Guide ist oder sein möchte, das, was man da lernt, es macht einfach Spaß
und
es hilft.
Und deswegen abschließend, wenn ihr das cool findet und das mal selber machen wollt oder aber eine Safari-Ausbildung machen wollt oder eine Weiterbildung oder Freiwilligenarbeit.
Auf
den Seychellen haben zum Beispiel Marie und Jonathan das gerade gemacht. Die haben erst Seychellen einen Monat auf Schildkröten da gemacht, Freiwilligenarbeit. Und dann waren die mit mir jetzt quasi 14 Tage dort. Schaut bei Naturecade vorbei und wenn ihr den Code OFFTHEPATH nutzt, dann bekommt ihr nichts umsonst. Keinen Rabatt und nichts. Andersrum. Dann bekommt ihr keinen Rabatt oder ist irgendwas günstigeres durch den Code.
Ihr bekommt nichts.
Genau.
Das ist auch mal schön.
Nein.
Wer möchte das nicht mal?
Ihr bekommt von uns unsere limitierten Off-the-Path-Trinkflaschen für das jeweilige Land und aber auch Bücher, die für diese Weiterbildungen
die wir
und
selber
Ausbildungen
auch
wichtig sind. Also zum Beispiel
das ist sogar hier liegen.
Ich habe es tatsächlich zufälligerweise hier liegen. Zum Beispiel hier, Tracker Guide, für alle, die Bock drauf haben und das auf Video zusehen. Oder aber vielleicht kann Line diese Flasche dann nochmal eben ganz kurz in der Mitte zeigen. Die haben wir, also das bekommt ihr auf jeden Fall von uns, wenn ihr bei Naturecade das ein oder andere halt eben bucht. Ihr müsst natürlich mir dann nur im Nachhinein eine E-Mail schreiben. Ich zeige es auch nochmal hier in der Kamera. Wenn die Kamera scharf sich stellt, will sie gerade irgendwie nicht, auch egal.
Sieht schön aus.
Es ist schön, es ist super.
Eine
und
hochwertige,
sehr hochwertig.
Isolierte Flasche.
Und wie gesagt, ihr müsst bei der Buchung oder bei dem Kontakt mit Naturecade nur sagen, dass ihr durch Off the Path darauf aufmerksam geworden seid und euch dann bei mir melden und dann schicke ich euch alles zu. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir nutzen es so oder so und jetzt halt eben auch noch
im November. Ich bin gespannt.
Genau.
Ich freue mich.
Ja. So, das war's von uns. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, ich danke für das Teilen deiner Erfahrung.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.